Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Die Bundesliga sucht den Bayern Jäger und es könnte sein, dass sie fündig geworden ist. Eintracht Frankfurt ist glänzend in die neue Saison gestartet und bestätigt damit den positiven Trend der letzten Jahre. Das gelingt, obwohl die Eintracht mal wieder Topspieler abgegeben hat. Und wie genau die Eintracht das macht und vieles mehr, versuchen wir herauszufinden. Das sind unsere Themen. Die Macht vom Main, der Woltemade-Wechsel und die Zitterbayern siegten in Augsburg, aber wie schon in Wiesbaden im Pokal wurde es hinten raus ein bisschen wackelig. Und das ist die Runde, mit der wir all unsere Themen besprechen wollen. Und ich darf sie Ihnen jetzt vorstellen. Der deutsche Rekordnationalspieler, unser Sky-Experte Lothar Matthäus. Herzlich willkommen, Lothar. Taxierte vor einigen Wochen den Marktwert von Nick Woltemade auf ca. 80 bis 100 Millionen Euro. Lag richtig, fing sich aber damals ein Rüffel von Uli Hoeneß ein. Ein herzliches Willkommen an Florian Plettenberg, unseren Transferexperten, manche sagen Transferguru. Morgen Deadline Day, zwischendurch bei uns. Und er glaubt, dass Max Eberl den Jackson-Deal doch noch hinbekommt. Werden wir gleich natürlich nachhaken. Herzliches Willkommen an den Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt und das DFL-Präsidiumsmitglied Axel Hellmann. Ich war 7 Jahre alt, sagt er, als ich mit dem Eintracht-Virus infiziert wurde. Damals hat der Papa ihn, damals war es noch, ins Waldstadion mitgenommen. Und ein herzliches Willkommen auch an Thomas Strunz, Europameister unter anderem von 1996, 5-mal deutscher Meister mit den Bayern. Und er hat den Eindruck, Max Eberl hat im Moment keinen leichten Stand. Herr Hellmann, man soll ja auch mal mit einer überraschenden Frage anfangen. Was machen Sie vor Heimspielen am Samstagvormittag?
Also wenn es die Zeit zulässt, und das ist eigentlich meistens so, dann habe ich ein gewisses Ritual. Ich gehe in Frankfurt in die Kleinmarkthalle, noch was einkaufen, treffe dann auch den einen oder anderen, den ich kenne, aber auch natürlich Fans, die dann schon auf dem Weg zum Spiel sind. Erstens beruhigt mich das sehr. Zweitens hört man auch mal so ein bisschen, was die Menschen denken und sehen, so über die Eintracht. Das geht dann von Bierpreisen bis hin zu Einkaufspolitik oder Spielsituation, aber es ist am Ende so, es gibt einem dann schon auch eine gewisse Beruhigung, wenn man dann noch was zu tun hat und nicht wartet auf den Anpfiff.
Und wenn Sie sagen, was die Leute so sagen, fragen die dann auch, können wir deutscher Meister werden?
Ich habe mir natürlich bei dem Tabellenstand gedacht, dass das heute so ein bisschen in die Richtung geht. Tatsächlich weiß ich ja, dass die Fans träumen und das singen, auch gestern in Hoffenheim nach den Toren.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Aber ganz realistisch, glaube ich, geht davon keiner aus. Schon, es erwartet auch keiner. Aber ich glaube, man sollte auch irgendwie so galoppierende Pferde in so einem Traum und so einer Dynamik nicht ausbremsen.
Das kann man definitiv so sehen. Und wir werden also auch in den nächsten Wochen und Monaten den Galopp versuchen, noch weiter zu befördern. Über Eintracht Frankfurt sprechen wir ausführlich. Einmal aber das ein oder andere Wort zu den Bayern. Lothar. Uli Hoeneß hat gesagt, ich gebe das jetzt wörtlich wieder, soll gesagt haben, ich glaube, das Zitat ist auch so verbrieft, Lothar hat nicht alle Tassen im Schrank. Da ging es damals um diese, um deine Einschätzung des Transfermarktes von Woltemade. Kennst du einfach den Transfermarkt besser als er?
Ich bin tagtäglich dabei. Ich weiß aber nicht, ob er tagtäglich dabei ist, weil er fokussiert sich ja mehr auf Bayern. Ich schaue mir nicht nur nationalen, sondern internationalen Fußball an. Und von dieser Seite aus weiß ich, was los ist. Ich schaue nur nach Frankfurt. Das waren drei Deals in ähnlicher Höhe. Ekitike, Kolomoani, Mamouche. Und Woldemade hat natürlich nur ein halbes großes Jahr gehabt. Aber sowohl international und national hat er da hervorragend performt. Und deswegen, auch weil Stuttgart ihn nicht unbedingt verkaufen muss, weil er noch einen Dreijahresvertrag hat. Also er hätte bis 2028 einen Vertrag gehabt. Und das ist eben dann der Marktpreis, den man bei Woldemade aufrufen kann und sollte als VfB Stuttgart. Und so ist es jetzt passiert.
Glaubst du, dass Hoeneß, was er in solchen Fällen eigentlich nie gemacht hat, diesmal mal zum Hörer greift und sagt, Lothar, da bin ich einen Tick zu weit gegangen?
Nee, da, bei solchen Situationen greift er nicht zum Hörer. Nur wenn man was Schlechtes über Bayern München sagt, da hat er schon das eine oder andere Mal angerufen. Aber es ist ja im Endeffekt, ist es ein Spiel. Wir stehen beide in der Öffentlichkeit. Jeder hat seine Meinung und Uli darf ja seine Meinung haben. Aber es ist eigentlich ein bisschen ist er zu weit gegangen bei dieser Geschichte mit den Worten. Er kann ja sagen, Lothar hat weniger Ahnung wie ich oder das ist seine Meinung, es wird ein anderer Preis sein. Mir war klar, dass der VfB Stuttgart nicht einfach nachgibt und im Endeffekt haben sie es finanziell gut gemacht. Sportlich müssen sie natürlich dafür Ersatz sorgen, dass auch Sebastian Hoeneß wieder Freude oder wieder die Freude an seinem Job hat, die er die letzten 2-3 Jahre bei Stuttgart im Endeffekt reingebracht hat.
Ja, das werden wir nachher auch im Kontext mit dem Woldemade-Wechsel ausführlich diskutieren, auch was das für Folgen für die Bundesliga hat, wenn dann doch der ein oder andere Topstar geht. Thomas, wenn man auch hier am Einwort vorweg so auf die Bayern-Transferpolitik guckt, hat man manchmal so etwas ironisch formuliert das alte Wegmann-Zitat im Kopf. Erst kein Glück, dann kam noch Pech hinzu. Kann man das im Moment so sehen oder ist das überzogen?
Es zieht sich ja wie ein roter Faden durch die Amtszeit von Max Eberl, muss man sagen. Dass jeder Trainer, der irgendwie damals angefragt worden ist, dass das rausgekommen ist. Jetzt jeder Transfer wird öffentlich diskutiert. Die Vorgehensweise bei Woldemade fand ich extrem, ich sag mal, hat mich sehr irritiert. Weil der Spieler hat einen langfristigen Vertrag. Ich kann mich als, gerade als Platzchef des FC Bayern, kann ich mich eigentlich nicht gegen die Regeln stellen. Denn die Regeln sagen ganz klar, ein Spieler darf nur dann mit anderen Vereinen verhandeln, wenn er noch ein halbes Jahr Vertrag hat. Und sich erst zu einigen, dann die Öffentlichkeit zu suchen und die Verantwortlichen erfahren diese Einigung mündlicherseits über die Medien. Da kann ich mir schon vorstellen, dass dann auch in Stuttgart der ein oder andere wirklich sauer war über die Vorgehensweise des FC Bayerns in der Frage. Und Lothar hat total recht. Sobald ein englischer Verein in irgendeine Pokerpartie einsteigt, sind die Preise so, wie sie jetzt eben gezahlt werden. Und da sieht der FC Bayern, dass es eben doch auch schwierig ist.
Jetzt macht aber Florian Plettenberg den Bayern-Fans Hoffnung, denn du hast Informationen, dass der Jackson-Deal, der gestern wackelte, weil es hieß, Chelsea wolle den Spieler doch nicht abgeben wegen der Verletzung eines anderen Stürmers, doch zustande kommen könnte. Woher kommt denn diese erneute Wendung?
Danke für das Konjunktiv am Ende. Ganz wichtig in diesen Zeiten. Könnte
mache ich immer, bin ich auf der sicheren Seite.
Könnte klappen. Erstmal Lothar, ich bin enttäuscht, dass du nicht gesagt hast, du bist deshalb auch so gut informiert, weil du das Transfer-Update regelmäßig schaust. Aber gut, das klären wir.
Lothar hat so viele Quellen, die kann er gar nicht erlauben.
Hast du eine Frage zu beantworten?
Nein. Ich glaube, dass der Deal steigen kann und steigen wird, weil im Hintergrund gerade noch verschiedene Prozesse laufen zwischen Nicholas Jackson, seinem Beraterteam, den Bayern und dem FC Chelsea, die wir jetzt nicht alle nennen können. Das gehört auch zum Geschäft dazu. Man weiß manchmal mehr, als man in die Öffentlichkeit bringen kann, weil auch manchmal Deals auf der Kippe stehen. Das ist so, das gehört zum Spiel dazu. Fakt ist, die Bayern bemühen sich weiterhin um Nicholas Jackson. Nicholas Jackson hat gesagt, pass auf, heute gutes Wetter in München. Ich habe noch keinen Bock zurückzufliegen nach London. Der ist nämlich immer noch in München, nicht unweit der Maximilianstraße, mit seinem Beraterteam. Sie versuchen, sie machen, sie tun. Es gibt aber zwei Regeln. Der FC Chelsea hat sie aufgestellt. Zum einen, sie brauchen einen Nachfolger. Sie suchen. Selbst die Bayern helfen mit ihrem Netzwerk, einen Nachfolger zu finden. Das ist so. Konrad Harder.
Das habe ich auch noch nicht gehört, um ehrlich zu sein.
Alle versuchen, sich zu helfen. Konrad Harder von Sporting ist ein Kandidat, mit dem Chelsea gesprochen hat. Und Chelsea sagt, pass auf, liebe Bayern, ihr könnt ihn behalten, aber jetzt nicht mehr per Leihe, jetzt per Kauf. Und jetzt geht es darum, am Ende, um es abzuschließen, Chelsea einen Deal vorzuschlagen, wo Chelsea der Gewinner wird, wo Chelsea das Gesicht wahrt und wo es am Ende ein Verkauf wird. Vielleicht wird es eine Leihe mit einer Kaufpflicht. Es sind noch ein paar Stunden bis zum Deadline.
Glaubst du dran?
Ja, ich will jetzt nicht widersprechen, ja, aber das sind ähnliche Summen im Spiel wie bei Woldemade. Weil, was ich jetzt bisher gelesen habe in den letzten drei Tagen, 15 Millionen Leihe hat es eigentlich noch nie gegeben. Wäre auch ein Weltrekord, für ein Jahr einen Spieler zu leihen. Der Morata wurde mal geliehen für 20 Millionen, aber das war für zwei Jahre. Bayern wird schon wieder da sehr stark tätig, auf der, auch von der wirtschaftlichen Seite her. 65 Millionen sollte dann die Ablösesumme betragen, dann ist man auch wieder bei 80 Millionen. Ja, Woldemade wollte man haben. Vier Wochen später oder drei Wochen später hat man Diaz gekauft, auch für 70 Millionen. Ich glaube, wenn da Bayern die gleiche Summe hingelegt hätte bei Stuttgart, hätten sie ihn für 70 gehen lassen. Das glaube ich. Aber für Woldemade wollten sie es nicht zahlen. Zwei Wochen später für einen kolumbianischen Nationalspieler, der hohe Qualität hat, ja, der auch nach hinten mitarbeitet als Offensivspieler, ganz sicher auch ein Gewinn für den FC Bayern, auch ein Gewinn für die Bundesliga, weil wir reden ja immer nur über die Abgänge. Es kommen ja auch interessante Spieler nach Deutschland. Und ja, ich glaube schon, dass hier Bletti Informationen hat, die in diese Richtung auch stimmen.
Ich erlaube dir, was du sowieso gemacht hast, hin und wieder auf dein Smartphone zu schauen und zu gucken, ob der Jackson-Deal done ist. Das ist immer das Wort der Stunde. Und sie gucken sich das, Axel, ganz entspannt an, weil die Eintracht, wenn Verkäufe sehr werthaltig tätigt und schon lange über die Bühne gebracht hat.
Wir sind im Grunde ja durch mit dem, was wir machen müssen, um über den Sommer auch die wirtschaftliche Stabilität und die Handlungsfähigkeit zu haben. Unser Trainer steht da drauf, wenn der Kader frühzeitig da ist. Das versuchen wir dadurch natürlich zu erreichen. Vielleicht hätten wir auch bei Ekitike warten können bis zum letzten Tag und dann nochmal 10 Millionen mehr irgendwie verdienen können. Aber ich glaube, die Lösung, so wie wir sie angehen, ist vernünftig, weil du dann einfach auch die Zeit hast. Und das haben wir auch bei Kolo Muani gesehen, als wir sie dann nicht mehr hatten, was das hinten raus bedeutet. Da hatten wir dann Glück gehabt, weil dadurch wurde natürlich für Marmoush Platz. Aber du kannst nicht jedes Mal Glück bei so einer Kettenreaktion haben. Und deswegen, glaube ich, ist es sinnvoll, die Weichen früh zu stellen und früh die Dinge zu machen. Und wir haben eigentlich unsere wesentlichen Pflichten erledigt.
Ja, und das zeigt sich jetzt im Moment auch in der sportlichen...
Ich muss schmunzeln. Er schmunzelt mich auch an. Ich glaube ihn nicht.
Nee?
Nein, ich glaube Axel Hellmann nicht, weil die Frankfurter sind die Könige des Deadline Days seit geraumer Zeit. Und wann immer die Deadline Days waren, sie haben uns immer überrascht. Meistens mit Verkäufen in absurder Höhe.
Also das heißt, du glaubst, die verkaufen noch?
Nein, aber ich glaube, dass Frankfurt morgen noch einen Transfer tätigen wird. Und ich glaube, dass sie je nach Marktmöglichkeit möglicherweise noch im Angriff was machen werden. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass sie bei der Champions-League-Tabelle, man sagt ja nicht mehr Gruppe, mit Burkhardt, Wahi und Batshuayi ins Rennen gehen. Jetzt warten wir mal ab, was Markus Göscher noch ausgräbt. Aber Frankfurt wird morgen noch mal abgehen, da bin ich mir sicher.
Na?
Ich bin zum Glück weit weg hier in München. Ja, es entzieht sich meiner Kenntnis. Wir sind gut gestartet in der Bundesliga. Die Mannschaft spielt einen guten Fußball. Also würde mal sagen, wir sind eigentlich ziemlich komplett.
Ziemlich.
Gut. Ja, aber es ist ja auch das Geschäft. Ne? Sie müssen nicht, aber Frankfurt macht es immer clever, wenn was auf dem Markt ist, zu einem vernünftigen Preis. Dann wird vielleicht noch der eine oder andere geholt oder zumindest einer, aber das ist ja normal. Max Eberl hat heute auch noch nicht die Tür zugehauen. Die müssen auch noch arbeiten. Max Eberl muss vielleicht arbeiten, Frankfurt kann noch was tun.
Komfortable Situation und Axel Hellmann hat es auch schon angesprochen. Sportlich sieht die Leistung in den ersten Wochen, Stefan Graf in der Bundesliga, gut aus. Die Frankfurter sind im Flow.
Große Eintracht-Euphorie.
Doan mit dem Versuch. Doan!
Oh, it's crazy. It's crazy.
Nach dem Liga-Traumstart.
Und da ist Uzun. Und da ist Uzun. Ganz stark Eintracht Frankfurt.
Ich glaube, in der 17. Minute nach dem Führungstreffer haben die Eintracht-Fans zum ersten Mal gesungen, deutscher Meister wird nur die SGE. Was macht das mit ihnen?
Ja, das freut mich, dass die Fans träumen. Und weil, wenn sie sowas singen, dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder meinen sie das ironisch, weil wir so schlecht spielen, oder sie meinen es wahrscheinlich schon dann auch ein bisschen ernst. Und das zeigt ja, dass wir Dinge auf dem Feld machen, die anscheinend ganz gut aussehen, inklusive dann auch den Ergebnissen.
Und Doan!
Die
Fans können träumen, wir sollten schon auch die Realität sehen.
Die Realität? Ja, es ist erst Spieltag 2. Und die Gegner waren jetzt noch keine absoluten Top-Teams. Aber die Eintracht hat gezeigt, in dieser Mannschaft steckt wieder einmal extrem viel junges Talent. Es stimmt, wir sind jung. Aber wir wollen in jedem Spiel zeigen, was wir drauf haben. Wir haben Qualität und ich würde sogar sagen, es ist eine unserer Stärken, dass wir eine junge Mannschaft sind.
Boah, die nächste Topshot, Bahuja!
Das ist ein super spannender Spieler.
Bahuja, 20 Jahre alt. Dazu Can Uzun, 19.
Ich habe ja schon mehrmals erwähnt, dass Can in der Saison für uns ein super Faktor werden kann.
Und auch in Jonathan Burkhardt setzen sie in Frankfurt große Hoffnungen.
Ist natürlich als Typ auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler auch bei Mainz gewesen. Und letztendlich freuen wir uns natürlich jetzt, dass er jetzt bei uns ist.
Bislang sind die jungen Talente, die sich in Frankfurt in den Vordergrund gespielt haben, eher nicht geblieben. Gut für die Kasse. Aber vielleicht wäre das der nächste größere Entwicklungsschritt, solche Spieler auch mal länger zu halten. Jetzt und heute genießen sie aber erst einmal die Fangesänge vom Titel.
In die Fangrube zu gehen und den Jungs zu sagen, sie sollen das jetzt nicht singen, das werde ich jetzt nicht tun.
Und den gelungenen Start in die neue Bundesliga-Saison.
Und irgendwie fragt man sich, Thomas Strunz, wie schaffen die Frankfurter das? Sie geben regelmäßig Topspieler ab und werden gefühlt immer besser.
Ja, ich glaube, eine der großen Stärken bei Frankfurt ist, dass sie halt ein absolut stabiles Administrationssystem, so würde ich mal sagen. Die Menschen, die für den Verein arbeiten, ich glaube, dass die extrem gut miteinander umgehen können. Jeder klar weiß, wer hat welche Aufgabe. Was ist die Aufgabe von Axel? Was ist die Aufgabe von Markus Krösche? Was ist die Aufgabe des Trainers? Und da, glaube ich, passt kein Blatt dazwischen. Und deswegen sieht man ja auch dann, ich habe jetzt die Spiele ja auch verfolgt, also dass auch die Mannschaften so euphorisch mit den Fans schon feiern nach dem zweiten Spieltag, ist sehr ungewöhnlich. Und dadurch kann natürlich auch jeder einzelne Spieler sich A, in dem System schnell zurechtfinden und auch natürlich weiterentwickeln. Und die haben natürlich eine riesen Erfolgsgeschichte zu erzählen, wen sie alles abgegeben haben, wen sie alles weiterentwickelt haben. Mit Topmüller einen ganz jungen Trainer, mit Markus einen sehr mittlerweile immer noch jungen, aber trotzdem schon erfahrenen Manager, der auch die Menschenfänger ist, um Spieler auch zu begeistern. Und die Stadt mit dem Stadion und so weiter. Also das passt.
Aber trotzdem,
alles
wenn ich einmal dazwischen gehen darf, so ein Spieler wie Doan, braucht überhaupt keine Anlaufphase. Das hat ja jetzt nicht nur mit den administrativen Abläufen oder mit der Stadt zu tun.
Ja, aber der kennt ja den Verein, also der weiß, für was Frankfurt steht. Der kennt die deutsche Kultur. Das ist jetzt keiner, der aus Japan kommt und erstmal gucken muss, wo bin ich hier überhaupt, sondern er kennt die Liga. Er hat in Freiburg war es ja schon Topspieler und jetzt kommt er in eine funktionierende Einheit, wo er weiß, was seine Rolle ist und was seine Aufgabe ist. Und dann, wenn ich mich als Spieler nur darauf konzentrieren muss, was der Trainer mir sagt, was meine Aufgabe, meine Rolle ist und nicht andere Baustellen noch um mich herum habe, dann kann ich eben auch vom ersten Tag an so spielen, wie das Doan jetzt in Frankfurt macht.
Wie vermittelt er eigentlich dieses spezielle Eintracht-Gefühl?
Es gehört schon bei uns auch dazu, ein bisschen tiefer einzutauchen in die Kultur des Clubs. Also da gibt's also für neue Spieler, die kommen immer auch vom Museum bis hin zur Tradition, auch Gespräche dann mit der aktiven Fanszene und dem Mannschaftsrat, weil wir einfach auf ein paar Dinge Wert legen. Wir sind ja relativ puristisch im Rahmenprogramm, weil bei uns im Mittelpunkt quasi diese ganze Stimmung im Stadion stehen soll. Und ich glaube, dass das sehr gut ist, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was eigentlich diesen Club ausmacht. Aber man muss auch sagen, wir haben natürlich echte Experten in der sportlichen Betreuung, dieses berühmte Team um das Team, der Staff. Wir investieren wahrscheinlich ein bisschen mehr als andere Clubs in das Team um das Team, weil wir wissen, wir können natürlich hochpreisig nicht im internationalen Spielermarkt mithalten. Wir müssen also aus den Spielern, die wir haben, das Beste rausholen. Und die Spieler sind natürlich auch interessiert dran, weil es für sie natürlich auch bedeutet, sie machen diese berühmten nächsten Schritte und können sich zeigen. Und dann ist ein Faktor wirklich richtig und wichtig. Du hast das angesprochen mit der Stadt. Es ist auch der Flughafen. Das klingt immer ein bisschen komisch, aber wir haben natürlich bei jedem Heimspiel 20, 30 Scouts aus ganz Europa, die sich das angucken, weil du fliegst halt schnell nach Frankfurt rein und wieder raus. Und wenn du mal internationale Spieler sehen willst, dann ist das bei uns auch prädestiniert. Wir haben also ein paar Standortvorteile, die immer so belächelt werden. Das macht aber schon was aus. Aber es ist vor allen Dingen die Qualität des Teams um das Team mit dem Scouting der sportlichen Leitung, die das möglich macht.
Ich finde halt erstaunlich, dass ihr Spieler abgebt. Unabhängig von ihrer Qualität. Es gibt eine Fluktuation und trotzdem wirkt das Ganze immer so homogen. Das ist irgendwie schon auffällig.
Ja, mir geht die Rolle von Dino Toppmöller ehrlicherweise etwas unter. Wir reden ja aller Voraussicht nach über Erik ten Hag und da sieht man, okay, was kann passieren, wenn man vielleicht nicht so ganz alles ausgeleuchtet hat. Aber bei Dino Toppmöller, was der in Windeseile aus der Mannschaft herausgeholt hat, der hat die Mannschaft verbessert und hatte ja, bevor er Eintracht Frankfurt Trainer wurde, Cheftrainer, gar keinen richtigen Cheftrainerposten inne, bei allem Respekt. Er war zuvor Co-Trainer, er war auch schon mal in Luxemburg, glaube ich, tätig. Aber wie auch Krösche und Hardung geht ja auch etwas unter, an ihm festgehalten haben, als es im letzten oder im ersten Halbjahr auch nicht immer so alles so glatt lief, das war à la Bonheur. Stichwort Flughafen möchte ich gerne nennen, weil das geht mir auch etwas unter. Frankfurt betreibt einen sehr, sehr hohen Aufwand, um Spieler heiß zu machen. So möchte ich es formulieren. Jetzt kann man sagen, das macht ja jeder Verein. Nein, Eintracht Frankfurt hat ein spezielles Programm. Ihr seid auch zweimal jetzt leer ausgegangen bei Joe Bellingham und James McAtee. Der eine ist nach Forest gewechselt, der andere ging zum BVB. Sie lassen Spieler einfliegen, dann werden diese Spieler am Flughafen abgeholt. Dann gibt es eine Rundumbetreuung. Stadion, Geschäftsstelle, im besten Fall, wenn der Trainer da ist, wird der Trainer vorstellig. Markus Krösche sagt Hallo, dann kriegt er eine PowerPoint-Präsentation vorgelegt, dann kriegt er Spots in der Stadt aufgezeigt. Wäre bei den Bayern vielleicht nicht möglich. Aber sie betreiben einen hohen Invest. Und was ich nicht erklären kann, du vielleicht besser, warum so viele bei euch im zweiten Jahr erst funktionieren. Can Usun, Mega-Rakete, EKTG braucht Anlaufzeit, Mamouche braucht Anlaufzeit. Ihr bewahrt die Nerven.
Ich glaube, das hat mit Planung zu tun. Du holst Spieler schon, während der andere noch da ist, kommt der andere schon ins Laufen. Dann Usun könnte da beispielhaft sein.
Usun musste erst mal professionell lernen. Ja. Das war er nicht. Es ist alles einfach gefallen in Nürnberg. Dann ist er als Star nach Frankfurt gekommen, aber da war einer von vielen, einer der jungen vielen Talente, die sich natürlich die Plätze dann in der Mannschaft im Kader arbeiten müssen. Und ich glaube, ich habe es erfahren, dass er in der Sommerpause natürlich sehr an sich gearbeitet hat, an seine Persönlichkeit, an seine Fitness, einen eigenen Koch engagiert, gesund essen, alles das musste er lernen. Und jetzt ist er auf einem sehr guten Weg, hat einen guten Einstand gehabt. Der Trainer hat auch gemerkt, bei ihm hat es Klick gemacht. Ich gehe den Weg mit, den Frankfurt vorgibt. Und da ist er jetzt da und ich glaube, dass er auch vom Ehrgeiz her jetzt so weit ist, dass er sagt, ich will bei dieser Mannschaft, in diesem tollen Verein, Stammspieler werden. Und so haben es die anderen Jungen geschafft und so könnte es auch Usun schaffen.
Axel Hellmann hält sich, das kann ich aus seiner Warte auch verstehen, natürlich ein bisschen zurück, was die Erwartungen anbelangt. Aber traust du der Eintracht zumindest die Rolle als Bayern-Jäger zu?
Das liegt an den Bayern selbst. Bayern hat eine ganz andere Qualität wie der Rest der Bundesliga.
Und wenn das sieht Sandro Wagner anders, wenn ich das kurz einflechten darf. Der hat gestern gesagt, die Qualität von Augsburg sei nirgendwo schlechter als die der Bayern.
Ja, reden wir am Ende der Saison drüber, wie viele Punkte Unterschied dann da sind. Frankfurt ist für mich ein Champions-League-Kandidat. Ich glaube, das ist auch das interne Ziel, dass man wieder über die Bundesliga in der Champions League mitspielen will. Aber sie wissen auch, wo sie hergekommen sind. Sie wissen auch, was alles passieren kann. Und das Schöne und das ist er der Erfolg. In diesem Verein ist seit einigen Jahren Ruhe. Das war ja nicht immer der Fall.
Da war der Flughafen aber schon da.
Und wo Ruhe im Verein ist, ist meistens auch Erfolg. Ja. Und da können wir von Norden nach Süden und von Osten nach Westen gucken. Die Vereine, die mehr Schlagzeilen schreiben, was außerhalb des Spielfelds passiert, ist meistens in der Tabelle irgendwo, wo sie nicht sein wollen. Ich glaube, Eintracht Frankfurt spielt eine gute Saison. Sie werden auch international gefordert. Sie freuen sich schon auf die Champions League. Tolle Aufgaben, muss ich sagen. Also die Auslosung hat so in sich für euch. Aber das macht Frankfurt Spaß, diese Außenseiterrolle. Und wenn man jetzt von Bayern Münchenjäger spricht, dann sind sie auch nur in Anführungszeichen Außenseiter.
Darf ich einmal widersprechen, Lothar? Ja. In den 90er Jahren, es lief ja gerade eine Doku, auch mit euch beiden, war bei Bayern ja auch nicht immer alles im Lack atmosphärisch. Aber die sportlichen Erfolge waren da. Also es ist jetzt nicht immer, ich weiß, was du meinst.
Wir waren noch nicht da, wir hätten doch viel mehr holen können.
Wollte ich gerade sagen. Also, ja. Wir haben ja trotz diesem ganzen Wahnsinn, okay, waren wir noch erfolgreich.
Das ist natürlich auch eine Sichtweise.
Aber ohne diesen Hollywood, ja, Hätten wir vielleicht auch die Champions League gewonnen, wären wir vielleicht ein oder zweimal mehr öfters Meister geworden. Ja. Also es wäre viel mehr drin gewesen, wie wir geholt haben.
Axel, wann hat es bei Ihnen eigentlich Klick gemacht? Die Eintracht war ja zu früheren Zeiten dann beispielsweise unter Herbert Bruchhagen super seriös, super solide unterwegs. Aber hatten Sie irgendwann mal ein Gespräch, einen Moment, bei dem Sie gemerkt haben, ha, wir müssen vielleicht jetzt doch unsere Ambitionen steigern?
Ja, wir haben in der Saison 2015-16 ja ganz knapp gegen Nürnberg die Klasse gehalten in den Relegationsspielen. Und ich hatte zwei Gespräche, eins etwa zwei Wochen vor diesen Relegationsspielen mit einem unserer wesentlichen Sponsoren, dem unsere Haltungslosigkeit und Unambitioniertheit wirklich auf die Nerven ging, der eigentlich ein sehr ruhiger Vertreter ist und uns wirklich mal die Meinung gegeigt hat, Heribert Bruchhagen und mir. Heribert hörte ja dann auf im Sommer, das war klar. Also wusste ich, ich musste an dem Thema ein paar Dinge ändern. Und mein Aufsichtsratsvorsitzender, damals Wolfgang Stäubing, der mich gefragt hat, was müssen wir tun, damit wir nie wieder in diese Abstiegssituation kommen. Und ich habe ihm gesagt, es gibt eine sportliche Seite und es gibt eine kaufmännische. Bei der kaufmännischen kann ich sehr viel tun. Bei der sportlichen brauchen wir jemanden, der diesen Arbeitsethos, den wir dafür notwendigerweise mitbringen müssen, in den Club reinträgt. Das war der Trainer Niko Kovac und das war Freddy Bobic als Sportvorstand, die dann einfach ganz anders gearbeitet haben. Und seitdem gibt es eine andere Schwerkraft in diesem Club, was Leistung und Ambition anbelangt. Und wenn man das schon versucht, ganz oben zu stellen, gleichzeitig mit der wirtschaftlichen Vernunft, dann kommt eben raus, dass du im Sport nicht festhalten darfst an Spielern, die du schon länger bei dir hast, sondern dass du einfach bereit sein musst, Perlen oder die sich entwickelt haben, auch in den Markt zu geben. Du musst auch bereit sein, diese Trennung mitzumachen, die das erfordert.
Und kann es denn auch sein, dass Eintracht, das kam eben im Beitrag raus, mal an den Punkt kommt, an dem ihr sagt, wir widerstehen selbst bei einem Angebot in Höhe von 50, 60, 70 Millionen, weil wir einfach glauben, dass wir sportlich, wenn der Spieler XY bliebe, einen weiteren Schritt gehen können?
Ich glaube, dass das keinen Sinn macht. Weil wenn ich einen Spieler als Verein Eintracht Frankfurt zum jetzigen Zeitpunkt daran hindere, zum Man City, Liverpool, Inter Mailand zu gehen, dann wird das nicht mehr der Spieler sein, der er vor dem Angebot dieses Clubs war. Das ist leider die Realität, weil der Gap der wirtschaftlichen Dinge und die Einflüsse, die auf den Spieler einprasseln, sei es Familie, Beratungsgesellschaften und so weiter, Medien, ist nicht mehr kontrollierbar. Und deswegen ist es von ganz entscheidender Bedeutung, dass Vereine wie Frankfurt oder auch Stuttgart, die ja auch dieses Thema haben jetzt mit Woltemade, dass die auch erkennen müssen, dass das eine Chance ist. Das als Chance und als Energiebooster auch zu nutzen und auch als, ich sag jetzt mal, USP zu nutzen, dass wir das schaffen, über Jahre Spieler zu entwickeln, kommt zu uns aus Nizza, Montpellier, keine Ahnung woher. Und wir bringen dich in die Premier League und dann kommst du dahin, wo du immer spielen wolltest.
Die Fans beschäftigen sich natürlich auch sehr genau damit, was für Eintracht Frankfurt in dieser Saison möglich ist. Gregor Teicher, der unser Social-Media-Team in dieser Saison verstärkt. Hallo Gregor.
Hallo Patrick. Hallo.
Hat natürlich auch diese Frage gestellt, ne? Also was die Eintracht in dieser Saison bewerkstelligen kann.
Da wäre eigentlich spannend zu wissen, wenn man das Ganze aufgesplittet hätte in wirklich die reinen Eintracht-Fans. Ne? Aber letztendlich bei uns natürlich im Votum dann auf Sky Sports, auf Instagram sind alle Fans gefragt. Und von daher kann man das schlecht rausfiltern. Aber die Frage war halt eben Meister, Champions League Platz, internationale Plätze oder eben Platz 8 bis 15. Darunter ist man gar nicht erst gegangen und es gibt eine überwältigende Mehrheit, die sagt, jawohl, genau da, wo sie jetzt auch dieses Jahr mit dabei sind, in der Königsklasse des europäischen Fußballs, werden sie auch nächstes Jahr landen. Ob das über die 2, 3 oder 4 dann passiert, können wir nicht sehen. Aber 76% sind da der Meinung, dass das klappen wird. Die ersten Heimspiele haben sie auch schon mal ordentlich in sich dann in der Königsklasse mit Galatasaray, mit Liverpool. Das werden sicherlich tolle Fußballfeste werden. Leverkusen kommt auch noch dann, diese angeschlagenen Vizemeister. Das wird spannend sein. Und noch ganz aktuell möchte ich vermelden, dass die Dortmunder übrigens führen. 1-0 gegen Union Berlin, Serhou Guirassy. Man möchte fast sagen, wer auch sonst hat da getroffen. Führung also für den BVB.
Sehr schön. Eintracht Frankfurt, das kann man sagen, ihr habt die Champions League gewollt, ihr habt die Champions League bekommen. Werdet ihr mit euren Aufgaben wachsen, wenn ich so an Liverpool, an Barcelona, auch beispielsweise an Bergamo denke?
Zu 100%. Wir haben vor 3 Jahren in der Champions League auch gleich mal angefangen damals gegen Sporting und waren chancenlos, das muss man sagen, im ersten Spiel, weil wir noch nicht bereit waren, Champions League anzunehmen, haben uns dann fürs Achtelfinale qualifiziert, hinten raus in einem dramatischen Finale am letzten Spieltag der Champions League. Ich glaube, es wird ähnlich sein. Wir werden einen Moment brauchen, um anzukommen. Die Champions League erlaubt dir eigentlich keine Sekunde des Lernens, aber wir werden diese Lernkurve, weil wir noch eine sehr junge Mannschaft haben, in der Champions League brauchen. Und dann bin ich mal gespannt, wo da auch unsere Grenzen liegen. Lothar hat es völlig zu Recht gesagt. Wir sind heiß drauf, diese Themen anzunehmen. Ich meine, du hast ein Jahr dafür gekämpft, gegen solche Gegner zu spielen. Dann ist doch vollkommen klar, dass du alles reinwerfen wirst, um am Ende gute Ergebnisse zu erzielen. Also in die Hosen machen ist sowieso nicht eine Frankfurter Eigenschaft.
Und was man bei Frankfurt für einen Vorteil hat gegenüber anderen Mannschaften Frankfurt, ist mittlerweile diese Doppelbelastung, diese Dreifachbelastung gewohnt. Ich bin ja jetzt auch seit 2 Jahren mit der Frankfurter Eintracht in Europa unterwegs gewesen. Die Fans natürlich wie eine Einheit, nicht nur bei Heimspielen, sondern auch bei Auswärtsspielen, sind eine Macht. Sie freuen sich richtig auf diese Spiele, auch wenn sie mal dann zwischendurch ein Spiel verloren haben, wo es nicht so gelaufen ist. Aber es ist immer irgendwie so, wir haben alles gegeben und das macht diese Frankfurter besonders stark, besonders unberechenbar. Und ich freue mich schon auf die Spiele, zumindest auf die ersten 8. Ich hoffe natürlich, dass da das eine oder andere dazukommt. Schwer wird es auf jeden Fall. Aber ich freue mich, diese Spiele auch am Fernseher zu verfolgen, weil ich kenne den Verein, ich weiß, wie dieser Verein tickt. Und es macht einfach Spaß. Ja? Und ich sage es jetzt mal ganz überspitzt. Du gehst nach Frankfurt, du bist im Stadion. Egal, wo du hinkommst, die Leute lächeln, die sind freundlich, die sind nett, die sind zuvorkommend. Und das ist der Verein, das ist ein Spiegelbild.
Ehrlich?
Ja, ehrlich. Du gehst rein in den Aufzug und dann wirst du ja, freundlich begrüßt. Nicht irgendwie draufgedrückt auf den Knopf, sondern die lächeln. Und ich glaube, das ist dann auch so eine Stärke, die dieser Verein nach außen hin zeigt.
Und es gibt auch noch, fand ich jetzt ganz spannend, ja auch so eine Symbolik. Euer neues Profi-Camp hat ja die schöne Adresse im Herzen von Europa 1. Was habt ihr gemacht, um an diese Adresse zu kommen?
Das ist ja der Name unserer Hymne.
Klar.
Und wir haben natürlich den Antrag bei der Stadt gestellt, weil das Gebäude hatte noch keinen eigenen Straßennamen, den zu verwenden. Und dem ist von allen Seiten stattgegeben worden. Ich finde das genial. Und es drückt natürlich auch unsere Sehnsucht nach internationalem Sport in Frankfurt aus.
Ja, gibt es so diesen Zusammenhang Frankfurt, Bankenstadt, internationale Stadt und deshalb so dieser besonders hohe Wohlfühlfaktor auf internationaler Bühne?
Ja, die Frankfurter reisen sowieso gerne. Das war auch schon nach dem Zweiten Weltkrieg so. Aber es gibt so eine gewisse Sehnsucht, weil gerade in den Banken hat man immer in den letzten 30 Jahren natürlich geguckt nach England, nach London, hat mit den Kollegen telefoniert. Die haben gesagt, heute spielt Arsenal gegen Madrid. Und bei uns war es dann mal, heute kommt Schweinfurt 05 bei uns zum Heimspiel. Also in den ganz wilden Zeiten vor 25 Jahren. Jetzt ist es ein bisschen anders. Jetzt kann man mal mit London telefonieren und sagen, ja, heute Abend kommt der FC Liverpool. Das hat in Frankfurt auch
Das neue Gebäude hat übrigens Champions-League-Format. Ja, als ich Markus Krösche letztes Mal besucht habe, muss ich sagen, also
passt alles zusammen.
Es passt alles optimal zusammen.
Sehr schön. Und du bist ein bisschen nervös, was das Handy anbelangt.
Ja, gibt es was Neues? Nee, zu so einer Phase gehören auch wilde Meldungen. Es kam jetzt gerade die Meldung, dass Manchester United in Stuttgart vor Ort sei, um Angelo Stiller festzuzurren. Macht uns hellhörig. Es kam gerade per Quelle das erste Dementi. Sind wir dran. Aber das ist nun mal so. Das ist nun mal so, bis morgens 20 Uhr, da kann meine Verlobte ein Lied von singen. Aber wir hatten gerade 2 Stichpunkte, Reisen und Markus Krösche. Ich glaube, es wird auch eine Art Schau laufen für Markus Krösche jetzt in dem Jahr.
Und die Champions-League-Gegner. Wenn man mal so draufschaut, wir haben das jetzt hier gerade so, auch Atletico Madrid mit Trainer Zampano, noch Simeone, Liverpool, Atalanta, Tottenham. Also Top-Adressen.
Absolut.
Was ist Ihr Lieblingsgegner?
Kann ich so gar nicht sagen, aber ich freue mich natürlich auf Liverpool und es gibt eine Besonderheit zu Atalanta. Der Atalanta Bergamo gilt ja als so ein harter Club in Italien. Es gibt eine Fanfreundschaft zwischen uns und Atalanta und das wird natürlich ein Riesenfußballfest bei uns im Stadion.
Schwerster Gegner Karabakh, ne?
Ja.
Weil da will jeder 3 Punkte sowieso schon mal einplanen.
Ja, und im Maradona-Stadion in Neapel zu spielen, ist ja auch irgendwie eine tolle Sache, oder? Also, und den Hansi Flick dann auch noch in Barcelona. Also, ja, ihr habt das, was ihr wolltet.
Ja, ja.
Und einmal eingeflochten, einer am Tisch hier hat gegen Maradona gespielt.
Ja.
Und ich bin's nicht.
Machst du doch auch, oder?
Hast du auch gegen Maradona?
Nee.
Nur bei deinem Abschiedsspiel habe ich mit ihm gespielt, als er noch da war.
Also auch Thomas hat gegen Maradona gespielt.
Aber Lothar weit gereist, ne? Das kann man wirklich sagen. Globetrotter in Sachen Fußball.
Gut, ich bin mal beim Bayern Talenttraining 1996 gnadenlos durchgefallen, falls das einen interessiert. Aber
ja, aber aus dir ist trotzdem was geworden. Ja,
genau, es gibt noch Hoffnung.
Jetzt meinen Gedanken äußern. Ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, dass Markus Krösche, es wird auch ein Schaulaufen für Markus Krösche, qua dessen, was er einfach geleistet hat. Er hat viele Verkäufe umgesetzt, hat mit vielen dieser Teams auch schon verhandelt. Markus Krösche könnte für mich gar kein Bayern-Kandidat sein, vielleicht kein Dortmund-Kandidat. Ich glaube, vor 2 Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt, der geht sofort zu Bayern. Mittlerweile sage ich, warten wir mal ab, wann der erste englische Club die Nerven verliert und bietet 20 Millionen für Markus Krösche, hat einen Vertrag bis 2028, clever nochmal verhandelt und verlängert. Aber es würde mich nicht wundern, wenn dieses Champions-League-Jahr auch Markus Krösche noch mal auf ein ganz anderes Podest hebt.
Soll ich mal versuchen, das in eine Frage zu kleiden? Gilt für Markus Krösche Ähnliches wie für alle Spieler? Also niemand ist unverkäuflich.
Jetzt könnte ich es mir einfach machen und sagen, formell bin ich da der falsche Ansprechpartner. Es geht an den Aufsichtsratsvorsitzenden.
Du könntest ja sagen, das gilt ja auch für dich. Ne?
Ja, genau. Aber Spaß beiseite.
Das mit dem Aufsichtsrat verstehe ich, aber das ist völlig okay. Klar.
Aber ich weiß ja, und ich will jetzt hier nicht drum herum reden, Markus ist ganz sicher einer der Besten in seinem Geschäft. Das sage ich, weil ich als Kollege, und das habe ich auch in anderen Interviews schon gesagt, einfach ruhig schlafen kann. Ich weiß, es gibt hinter der sportlichen Planung immer A, B, C, D. Es gibt immer Alternativen. Wir wissen immer wirtschaftlich, wo die Reise hingeht. Wir wissen immer auch frühzeitig, an welcher Stelle wo welches Preisschild rechtzeitig gehängt wird, damit wir uns darauf einstellen können. Das ist extrem gut planbar für alle, die im Betrieb bei uns mit ihm zu tun haben, die Dinge einzustielen, weil es sowieso genug Unwägbarkeiten im Alltag des Fußballs gibt, ist jemand wichtig, der eben auch betriebswirtschaftlich versteht, was getan werden muss. Und dass es da Begehrlichkeiten geben kann. Wir sind ja nicht auf der Kartoffelsuppe dahergeschwommen, das wissen wir auch. Aber, und das ist mein Satz dazu, ich spüre in keinster Weise irgendeinen Drang, die Eintracht zu verlassen im Tagesgeschäft. Und deswegen
Sie oder im Sinne von Markus Krösche verspürt es nicht?
Ich verspüre es bei ihm nicht.
So, genau.
Und deswegen gehe ich auch die Wette ein, wir gehen auch in das nächste Jahr zusammen.
Und Sie verspüren auch keinen Drang, das ist ja sowieso klar, denke ich mal.
Ich verspüre nie einen Drang, Frankfurt zu verlassen.
Wer so mit Frankfurt groß geworden ist. Ne?
Ja, absolut.
Und richtig groß.
Richtig, genau.
Kevin Trapp, Frankfurter Legende, ist jetzt gegangen. Wird er zurückkehren irgendwann in anderer Funktion zur Eintracht?
Ich würde es mir sehr wünschen. Gegangen kann man auch gar nicht sagen. Er hat nochmal einen Ortswechsel gemacht und spielt nochmal eine Zeit lang woanders Fußball. Aber
ist ja auch keine schlechte Adresse jetzt als Stadt.
Ja, er liebt diese Stadt sehr. Also Kevin wird ganz sicher seinen Platz bei Eintracht Frankfurt danach auch haben.
Ein, zwei persönliche Dinge noch, die ich irgendwie ganz spannend finde. Wollen Sie immer noch Oberbürgermeister werden von Frankfurt eines fernen Tages?
Ich glaube, das Thema muss man ad acta legen. Interessiert hätte es mich tatsächlich mal, aber ich glaube, der Zeitpunkt wird sich nicht mehr ergeben.
Weil Sie Oberbürgermeister überspringen und höher angreifen? Oder
nee. Nein, weil man muss aber sagen, wir haben einen, mit dem ich sehr gut leben kann, mit dem ich sehr gut zusammenarbeite. Und ich glaube, man muss einfach dann auch das früher angehen und jünger sein und dann nicht am Ende hingehen, wenn man irgendwann mal über 60 ist. Und das ist bei mir in einigen Jahren auch schon in Reichweite, um dann zu sagen, ich starte nochmal eine politische Karriere. Das passt, glaube ich.
Sie sind jetzt im zarten Alter von 54. Ne? Wollen aber noch einen Roman schreiben.
Sie haben gut recherchiert.
Ja.
Stimmt.
Welches Thema?
Das werde ich nicht verraten, sondern das werde ich einfach machen. Aber tatsächlich, ich habe seit bestimmt 2 Jahrzehnten die Idee und eine Geschichte im Kopf. Und das werde ich ganz sicher noch tun.
Lesen Sie denn selber viel?
Unfassbar viel.
Ja? Auch Klassik, Fiktion oder viel Sachen?
Sachbuch, alles, Romane. Das ist schon ein gutes Potpourri.
Schön, haben wir was gemeinsam.
Der Titel steht ja, oder? Im Herzen von Europa.
Wäre eine schöne Geschichte. Ja, gibt viel zu erzählen. Das ist, ich meine, nicht annähernd so spannend, wie wenn Lothar sozusagen mal, da ist die Bibel-Mickey-Maus-Heftchen gegen das, wenn er was veröffentlicht, ganz sicher.
Ja? Wenn ich alles erzähle.
Wenn du alles erzählst. Aber wirklich alles.
Mario Götze, wenn wir jetzt schon so die großen Namen, die bei Eintracht spielten, wie Trapp und Spielen, besprechen, wie wird es mit ihm weitergehen? Also wird er Botschafter für die Eintracht in Amerika beispielsweise? Das war ja immer mal, stand immer mal im Raum.
Also erstmal, Mario ist noch ein hervorragender Fußballer. Ich weiß, alle beschäftigen sich immer schon mal mit der Frage des Karriereendes. Ich sehe ihn noch sehr stark sportlich. Und wie er bei uns, da hat er auch einen extrem großen Stellenwert. Also ich hoffe, dass er noch viele Jahre Fußball spielt. Und ganz sicher ist er auch ein Gesicht, mit dem man hervorragend zusammenarbeiten kann und der seinen Platz in Frankfurt gefunden hat. Er fühlt sich unfassbar wohl. Und wir würden nie, egal ob ein Spieler dann noch mal das eine oder andere Jahr hierhin geht oder dorthin geht, einen Kontakt abbrechen lassen zu Spielen dieser unfassbaren Qualität.
Wir sprechen nach einer ganz kurzen Pause über das Thema der Woche, das kann man schon so sagen, der überraschende Wechsel von Nick Woltemade. Nicht zu den Bayern, sondern zu Newcastle United und auch, was das dann für Folgen hat. Gleich bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Die Akte ist geschlossen, sagte Alex Werle zum Poker oder dem vermeintlichen Wechsel von Nick Woltemade zu den Bayern. Dann wurde die Akte wieder geöffnet. Es kamen ganz neue Erkenntnisse dabei heraus in Gestalt eines Wechsels zu Newcastle United. 85 Millionen plus 5 Boni. So in dem Segment spielt sich das ab. Florian, du hast jetzt schon einiges erlebt. War das die überraschendste Wendung bisher in deiner beruflichen Karriere, was einen Transfer anlangt?
Jein. Du kannst aktuell nicht mehr überrascht sein, weil die Kluft zwischen der Premier League und der Bundesliga, die ist sowas von immens und die hat in diesem Transferfenster nochmal solche Ausmaße angenommen. Und wir sind auch nicht an der Spitze des Eisbergs anbelangt, um das vorwegzunehmen. Das wird alles noch viel schlimmer. Das kann Axel 10-mal besser erklären als ich, weil er die Gelder, Fernsehgelder, ganz anders im Kopf hat. Wenn du jetzt in Newcastle anrufen würdest, bin ich mir sehr sicher, du würdest andere Worte bekommen und im Sinne von, wenn die noch 10 Millionen mehr gefordert hätten, dann hätten wir die auch bezahlt. Man kann das auch nicht mehr ins Lächerliche ziehen. Die haben das Geld, sie werden es weiterhin zahlen. Ist Nick Woltemade diesen Preis wert? Nein, er ist kein 90-Millionen-Stürmer, er ist auch kein 85-Millionen-Euro-Fix-Stürmer. Glückwunsch, Stuttgart hat gut gezockt. Vielleicht wussten sie auch, dass im Hintergrund ein Engländer noch mal um die Ecke kommt. Der Wechsel ist deshalb zustande gekommen, weil Nick Woltemade gesagt hat, ich glaube so lange an den Bayern-Wechsel, bis die Tür vollends zu ist. Die war dann zu, weil Bayern nur noch leihen konnte. Aber es stand immer fest, das haben wir auch ehrlicherweise so berichtet, wenn die Bayern-Tür zu ist, dann gibt es die komplette Neuorientierung. Und dann kann es auch nach England gehen. Und Newcastle sieht jetzt in ihm den Alexander Isak-Nachfolger. Der wird aller Voraussicht nach morgen noch nach Liverpool wechseln für 140, 150 Millionen Euro. Jetzt sind wir mal gespannt. Aus deutscher Sicht hoffe ich, dass er da spielt, weil wir brauchen einen ganz, ganz starken Nick Woltemade für die WM in einem WM-Jahr. Und die Stuttgarter sind in keiner einfachen Situation, haben heute mit einem fixen und einem sich anbahnenden Transfer auch schon wieder 45, 50 Millionen Euro ausgegeben.
Kurz den Namen dazu, bitte.
Thomas und ich haben uns heute dazu schon ausgetauscht. Also sie haben fix gemacht, Badreddin Bouanani. Auch da merken wir, die Bundesliga agiert in neuen Märkten, im französischen Markt. Es ist ein Algerier, 5-Jahres-Vertrag bekommt, der kostet nach unseren Infos 20 Millionen Euro. Das ist ein junger Spieler für die Außenbahn. Und wenn jetzt alles klappt, holen sie noch Bilal El Kanous von Leicester City, ein Mann fürs offensive Mittelfeld. Da haben sie vorhin 25 Millionen Euro geboten plus Boni. 4- bis 5-Jahres-Vertrag fliegt eventuell heute schon ein. Also wir sehen, das Geld wird auch wieder reinvestiert, aber es ist ein sehr verrückter Markt geworden.
Lothar, bekommst du Schnappatmung, wenn du diese Summen hörst?
Wir müssen uns dran gewöhnen. Das ist eben so. Die Engländer sind eben so zahlungsfähig, entweder durch die TV-Einnahmen oder eben durch ihre Eigentümer haben sie andere Möglichkeiten wie die Vereine in der Bundesliga.
Ist Woltemade, du hast ja den Preis damals als Marktpreis eingeschätzt, aber ist er nach deinem Dafürhalten einen solchen Preis wert?
Ja, 80, 90 ist schon eine hohe Summe. Ich hätte jetzt gesagt, um ganz realistisch das mal zu sehen. Aber man hat ja gesehen, er hat eine Laufzeit. Und Stuttgart wusste natürlich, oder liest er auch, wie ich auch, oder wie wir alle, auch die Neuigkeiten, die aus England kommen, wer wird transferiert. Und Isak war natürlich jemand, wo seit Wochen eigentlich im Schaufenster bei Newcastle steht. Und natürlich durch seine Torquote, die er hat, ist er natürlich für Liverpool seit 3-4 Wochen Thema. Das wusste Stuttgart. Vielleicht haben sie auch da so ein bisschen gehofft. Bei Bayern halten wir mal voll dagegen und hoffen vielleicht auch, dass aus England ein Angebot bekommt, wo dann doch die eine oder andere Million mehr zu machen ist. Das könnte auch von Stuttgarter Seite aus so eine Möglichkeit gewesen sein, dass man sagen, wir bleiben gegen Bayern hart und wenn nicht, wir sind nicht unter finanziellen Druck, wir können auch Woldemade weiter bei uns behalten. Er kann sich noch mal ein Jahr zeigen und dann geht er halt ein Jahr später zu Bayern. Aber Grundsatz, ja, durch den Markt, der das hergibt, würde ich sagen, ja, mit 80, 90 Millionen musste Stuttgart ihn auch hergeben.
Ja, und der Markt wird ja in England diktiert, muss man ja ganz klar sagen. Also rudimentär noch Saudi-Arabien, weil da kommen auch viel Gelder her in verschiedenen Ligen. Aber ich sag mal, vor einem Jahr wollte, glaube ich, niemand sich mit Nick Woltemade groß ernsthaft beschäftigen. Er war in der Vorrunde nicht in der Champions League gemeldet beim VfB Stuttgart. Er hat 6 Monate gut gespielt, wirklich gut gespielt. Und der Preis ist, also ich finde es indiskutabel. Also das hat mittlerweile Ausmaße angenommen, die wirklich schwer zu kontrollieren und auch schwer zu akzeptieren sind. Weil es gibt ja auch den Fälle, ich sag mal, ein Zweitligaspieler vom 1. FC Nürnberg wechselt jetzt für 12 Millionen Euro in die zweite Liga nach England. Also wo soll da noch ein Transfer innerhalb von Deutschland stattfinden? Also das, was früher ja war, da wurden Spieler nach Italien verkauft, dann gab es neues, frisches Geld für den deutschen Markt. Heute nimmt Bayer Leverkusen 160 Millionen ein, kauft aber für 140 Millionen wieder im Ausland. Also früher hätten die bei Mainz, bei Bremen, bei damals Frankfurt und anderen Vereinen gekauft. Also das Transferkarussell in Deutschland profitiert überhaupt nicht von diesen Geldern.
Früher blieb das Geld im Kreislauf,
Im Kreislauf, ne? Und dadurch konnten sich natürlich auch andere Vereine weiterentwickeln. Jetzt kauft Bayern den Diaz für 70 Millionen, Dortmund hat 100 Millionen ausgegeben, davon, ich sag mal, 90 Millionen ins Ausland. Der ganze Prozess in Deutschland ist schwierig. Ich habe mit Markus Krösche vor 3 Wochen mal telefoniert. Der sagte, es ist einfacher, 85 Millionen Transfer nach Manchester City zu machen, als 2 Millionen zu einem Bundesliga-Konkurrenten. Weil die Liquiditätsproblematik in Deutschland ist ein ganz, ganz erhebliches Thema und du wirst das bestätigen können. Und da glaube ich, dass es nicht mehr so lange, wenn das so weitergeht und die deutsche Fußballliga sich nicht irgendwas überlegt, wie das vielleicht anders gehen kann, dass der deutsche Transfermarkt kollabieren wird. Dass es nur noch dann um diese Sachen geht und es kommen ja auch keine jugendlichen Spieler.
Ganz kurz, was meinst du mit kollabieren exakt?
Ich glaube, dass es Vereine geben wird, die einfach ihre dritte Säule, sage ich jetzt mal, also TV-Gelder, Stadioneinnahmen und Verkauf von Spielern, dass diese Säule nicht mehr regelmäßig bedient werden kann und damit Vereine in große finanzielle Schwierigkeiten kommen werden.
Jetzt die Frage an das Präsidiumsmitglied der DFL. Was bedeutet all das, was wir hören? Für die Bundesliga und auch dafür, dass sie weiterhin einen Premium-Anspruch aufrechterhalten kann?
Das ist natürlich nicht ganz so einfach in 3 Sätzen zu sagen, aber wir müssen natürlich feststellen, erstmal die Premier League ist noch weiter enteilt, das merken wir in diesem Jahr wirtschaftlich weiter enteilt, als wir schon gedacht haben, dass sie es ist und das wird, das stimmt, weiter zunehmen.
Wo sehen Sie eigentlich die Bundesliga? Auf 2 oder noch? Oder hinter Spanien?
Ich sehe uns auf 2, weil wir sind ausgeglichener in der gesamten Liga als in Spanien.
Ab 2, ne? Ab Platz 2.
Ja, genau.
Ausgeglichener.
Ja, ich meinte das gar nicht von der Tabellensituation, sondern in der Summe von Auslastung, kommerziellen Erlösen. Also die tatsächliche wirtschaftliche Leistungskraft ist, wenn man in Spanien mal Madrid und Barcelona rausnimmt, deutlich unter dem Niveau der Bundesliga. Aber die Spanier investieren jetzt massiv, weil sie haben ja ihren Investorendeal damals durchbekommen, in die Stadioninfrastruktur. Und wir haben gerade jetzt in Monaco die Kollegen von Betis Sevilla gesprochen, die ihr Stadion fertiggestellt haben. Das ist ein 60.000 Prunkstadion. Die werden die Erlöse auch in Spanien von Mittelklassevereinen und ambitionierten Vereinen heben. Wir müssen also, und das ist der erste Block, uns sehr zwingend darüber Gedanken machen, nach diesem gescheiterten Investorendeal, wie schaffen wir ein Wachstum- und Entwicklungsplan für die Bundesliga, der eben nicht defensiv ausgerichtet ist, sondern offensiv. Daran arbeiten wir ja. Und ich denke mal, dass wenn wir über die Wahl jetzt rüber sind nächste Woche und dann wissen, wer im Präsidium sitzt, auch die Weichen stellen können, um ein bisschen in den Wettbewerbsplan einzusteigen.
Also zweiter Anlauf für einen Investorendeal.
Das wird es so nicht geben, sondern es wird einen anderen Weg geben, an dem wir auch gerade arbeiten, nämlich zu sagen, wie schaffen wir es aus dem Binnenbereich, also auch unseren Medienmarkt selber zu stabilisieren, weil es wird oft über 50+1 im Verhältnis zu strukturell zwischen der Premier League und uns gesprochen. Das ist nicht die Ursache. Die Ursache ist nicht 50+1, warum wir nicht mithalten können mit den Engländern, sondern dass sie in den Erlösen, vor allen Dingen in den Medienerlösen, so weit enteilt sind. Und deswegen sind die Investitionen in die englischen Clubs viel höher, weil sie viel mehr Geld erwirtschaften als wir. Das ist der große Unterschied, den man zur Kenntnis nehmen muss. Und diesen Unterschied kriegen wir auch nicht in den nächsten 10 oder 15 Jahren ausbalanciert. Wir brauchen also, und das ist der zweite Ansatz, eine Regulatorik in Europa, die diesen Wahnsinn ein bisschen einengt. Weil ansonsten wird es so kommen, und das stimmt, kollabieren ist ein großes Wort, aber ich glaube schon, wir werden sonst Last-Minute-Deals dieser Art erleben, die am Ende bedeutet, wer unter Druck ist, wird sich einkaufen.
Und was meinen Sie mit Regulatorik, also Fernsehgelder in Teilen europaweit anders aufzuteilen oder was den Transfermarkt selber anlangt?
Ja, meiner Ansicht nach müssen wir in die finanziellen Aufwendungen, die getätigt werden in Europa, auch in den jeweiligen liegen, müssen wir rein und müssen bestimmte Grenzen ziehen, weil es auch am Ende die Wettbewerbsintegrität berührt, dass wir hier quasi einen freien Fluss des Kapitals haben, der aus England heraus natürlich den kompletten Spielermarkt, die komplette Kostensituation bei uns mit beeinflusst.
Hieße Deckelung von Ablösesummen?
Deckelung vielleicht von Ablösung, ich denke aber auch von Spieleretats und Budgets.
Also Salary Cap.
Genau, das Schlagwort Salary Cap. Ich glaube, wir müssen über solche Themen nachdenken, weil wir können das so laufen lassen. Ich bin grundsätzlich auch sehr marktliberal, wirtschaftsliberal. Aber hier geht es um Sport. Sport wird mit gleichen Waffen gespielt. Das ist das, was den Reiz, nämlich die Unvorhersehbarkeit von Ergebnissen, ausdrückt. Da haben wir als Bundesliga immer gut dagegen gehalten. Wir haben ja auch gute Koeffizienten in der UEFA bei den Clubs, die teilnehmen. Also wir sind nicht chancenlos.
Nein, aber es ist ja die Frage, ob dann andere zustimmen. Aus Bundesliga-Sicht kann ich Ihre Ansätze verstehen, aber die Engländer werden das naturgemäß anders sehen, weil sie ja dann, wenn man das deckeln würde, sozusagen ihren Wettbewerbsvorteil nehmen würde.
Ich finde es gut, dass Axel schon sehr, sehr viele Sachen angesprochen hat, aber ich bin da sogar noch etwas emotionaler, weil ich erlebe diesen Wahnsinn ja tagtäglich und jeder, der das da hinten sieht, da blutet mir das Herz und das habe ich, so ein Transferfenster wie in diesem, das habe ich noch nicht erlebt und das, was wir da sehen, das muss ein Warnschuss sein für
alle. Also die Abgänger aus der Bundesliga.
Für alle, die es mit der Bundesliga halten, weil man kann es niemandem verübeln, dass diese Spieler gehen bei den Ablösesummen. Kannst du aus gesamtwirtschaftlichen Gesichtspunkten heraus nicht verhindern. Ich sage auch jetzt nicht, 50+1 muss fallen, das wäre Stammtischgelabere. Das ist auch zu einfach. Aber es braucht dringend kreative Ideen. Und dann, wenn ich dann höre, dann verwehren sich Vereine, Interviews in der Kabine. Nein, du musst aus Bundesliga-Sicht musst du, glaube ich, etwas Innovatives, etwas völlig Neuartiges schaffen. Vielleicht musst du den Transfermarkt völlig neu denken. Vielleicht muss jeder Verein den Transfermarkt viel transparenter gestalten, weil Transferjournalismus, Transfermarkt bedeutet, alle sprechen drüber. Und ich sehe das auch tagtäglich. Die Leute interessiert, wer von Aston Villa nach Sunderland wechselt und dass der Xhaka bei Sunderland als Aufsteiger 9 Millionen brutto kassiert und die 25 Millionen Ablöse zahlen. Also müssen wir es schaffen, dass der Wechsel von Hoffenheim zu Augsburg in ähnliche Regionen der Aufmerksamkeit kommt. Aber da ist die DFL gefordert. Da sind die Vereine gefordert und das Zeitalter, das jetzt rumgemeckert wird, oh Mensch, da kommt irgendein Deal in die Öffentlichkeit. Die Vereine, das sage ich ganz klar und deutlich, können einen ganzen Tag dankbar sein, dass es so irre Typen auch manchmal wie mich gibt, über die sich auch die Leute aufregen. Aber das Produkt Fußball lebt durch Transferjournalismus. Und ich glaube, das könnte ein Ansatz sein, um das Produkt Bundesliga noch interessanter zu machen. Ist noch weit weg, die Idee, aber es muss ein Umdenken stattfinden. Sonst erleben wir das im Winter und im nächsten Sommer und in den darauffolgenden Fenstern.
Lothar, wie siehst du generell diese Entwicklung? Also Stars haben die Liga verlassen, da kommen wir nicht dran vorbei. Wir haben die Gründe auch benannt. Wie wird das weitergehen oder umgekehrt? Was kann die Bundesliga tun,
um selber Stars zu entwickeln? Wir haben es ja gerade gehört von
Axel und Plätti, im Endeffekt sind es Wege, die wir gehen müssen, Wege, die wir finden müssen, um die Bundesliga attraktiver zu machen, stabiler zu machen. Und natürlich auch Ideen in Amerika nach dem Spiel. Es ist interessant. Thomas Müller macht es zurzeit mit. Ich habe es vor 25 Jahren schon mitgemacht. Ja, da werden halt die ersten Interviews in der Kabine gegeben. Ja, wir müssen uns öffnen, neue Wege zu gehen. Und natürlich ist es traurig, dass solche Spieler die Bundesliga verlassen haben.
Das wird aber alles nicht reichen, ne? weil der monetäre Gap zwischen der Bundesliga und der Premier League, der ist halt so groß, da wirst du nicht von Fernsehanstalten wie Sky oder anderen für ein Interview in der Kabine einen massiven Umsatzerlös für jeden einzelnen Verein bekommen.
Vielleicht die Lücke nicht schließen können.
Du wirst die Lücke nicht schließen können.
Ja, aber vielleicht ist ja diese Fixierung auf die Premier League gar nicht so richtig. Vielleicht kann man auch sagen, das wäre ja auch ein Ansatz zu sagen, die Bundesliga funktioniert ja offensichtlich bis hierher auch so, auch ohne die ganz großen Stars. Und du versuchst dann sozusagen hinter der Premier League die Nummer eins zu sein. Das wäre ja auch ein Ansatz.
Wo sind denn die neuen großen Stars, die Vereine selber kreieren?
Ja.
Die NLZs der Bundesliga geben ungefähr, ich schätze mal, 300 Millionen Euro in Gänze aus. Das heißt, wir haben in 10 Jahren 3 Milliarden ausgegeben, haben aber in der Nationalmannschaft immer eine Vakanz auf der rechten Verteidigerposition, auf der linken Verteidiger. Wir haben keinen wirklichen Mittelstürmer. Da haben wir Tim Kleindienst und einen Niklas Füllkrug. Also wir haben auch diese Star-Geschichten, die produzieren wir aktuell nicht. Die Dortmunder verpflichten jetzt 3 junge, englische, in England ausgebildete Spieler, die dann vielleicht zu Stars werden. Aber
die Engländer aber gar nicht brauchen.
Die Engländer gar nicht brauchen, weil das ist für die ein Durchschnittsspieler. Und für uns ist das einer, der ein Star werden kann, um ihn wieder nach England zu verkaufen.
Jetzt hat Dortmund überhaupt seit Jahren schon eine hervorragende Nachwuchsarbeit.
Und ein Spieler, damit wir noch mal einmal kurz den Kreis sozusagen beenden, geht, das war ja Ausgangspunkt unserer Diskussion, nämlich Nick Woltemade, Gregor, nach England. Welche Reaktion hat das im Netz hervorgerufen?
Unterschiedliche, muss man sagen. Eine Sache, die immer wieder auch diskutiert wird, ist, wie sprechen Sie eigentlich den Nick Woltemade aus auf der Insel? Da wird man sehen können, wie das dann alles passiert. Sie haben ja durchaus interessante Blüten, die das Ganze mal so treibt. Man denke da auch an Schweinsteiger und Ähnliches. Woltemade ist so eine Geschichte, die vielleicht das Ganze ein bisschen vereinfachen könnte für die Engländer. Das Thema Geld war natürlich immer das absolut Dominierende bei den Kommentaren. Ich habe jetzt nur ein paar rausgesucht, aber es geht auch immer dann um die Vereinsbindung, die ja beim VfB und Woltemade eine recht große sein soll. Kein Spieler ist dann doch größer als der Verein. Stuttgart braucht das Geld sicherlich, um weiterhin an die Erfolge der letzten Jahre anzuknüpfen. Stichwort DFB-Pokal. Der Spieler bekommt das 5-fache an Gehalt. Plätti weiß vielleicht, ob das 5-fache oder das 4-fache ist. Jedenfalls ist es deutlich mehr als vorher beim VfB. Wer weiß, ob er die kommenden Jahre schon an diese Leistungen, wird ja auch oft gesagt, es war eine Halbserie, wird anknüpfen können. Da sind 90 Millionen schon viel Geld. Und eine sehr prägnante Aussage fand ich dann hier noch von Engenbogen, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, der sagt, nie hat sich der Markt so sehr geirrt. Wartet es ab.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Wie bei Nick Woltemade?
Ja, wie bei Nick Woltemade.
Mal schauen. Ich persönlich finde schon ein sehr, sehr interessanter Spieler. Super anzuschauen. War am vergangenen Montag in Braunschweig. Am Dienstag hat er den VfB Stuttgart noch gerettet. Jetzt in Newcastle. So schnell geht das. Morgen ist der sogenannte Deadline Day. Natürlich ganz groß bei Sky. Und so als kleiner zusätzlicher Anschmecker, was ist denn mit Stiller? Du hast es ja eben kurz schon auf den Markt sozusagen gebracht.
Das passiert, wenn man nicht gründlich recherchiert. Um es kurz zu machen, wir haben jetzt die klare Info bekommen, ja, United hat ein ganz, ganz großes Interesse an Angelo Stiller, hat ja auch mit einem Deutschen im Transfergeschäft, mit Chris Vivell, den kennt man noch aus Leipziger Zeiten, der übrigens Šeško einst zu Leipzig holte. Aber wenn jetzt nichts Außergewöhnliches mehr passiert, dann wird Stiller beim VfB Stuttgart bleiben.
Was habt ihr morgen vor?
Ganz viel. Ich hole morgen um 7:45 Hermann Gerland, wenn er zuschaut, ich habe ihm eine WhatsApp geschrieben, hole ich ihn ab in einem Münchner Vorort und dann fahren wir hier hin und dann geht's ab 9 Uhr mit Hermann Gerland 1 Stunde live los und dann werden wir den Tag einleiten Wir hatten überlegt, Mensch, was hat er früher gekostet? Da hat er sein ganzes Leben lang beim VfL Bochum gespielt. Also die Frage nach der Ablöse war ich mal gerne gestellt.
Aber was er verdient hat, kannst du stellen.
Das werden wir morgen in Erfahrung bringen. Wir freuen uns auf Jürgen Klinsmann, der ist uns morgen zugeschaltet. Wir freuen uns auf Sami Arabi, auf Michael Reschke. Wir freuen uns auf Felix Magath und auf ganz viele Transfer-News. Frankfurt holt noch einen Stürmer. Dortmund macht noch was. Die Bayern werden noch was machen. Es wird spannend. Vielleicht. Ja.
Ruhig. Mal schauen, ne? Da werden wir morgen dran messen, ne? Ob ihr noch einen Stürmer holt. Abschließend zu diesem Thema, super spannend, können wir noch 2 Stunden fortsetzen, wollen aber gleich auch noch über die Bayern und auch über Leverkusen sprechen. Was macht denn Mut jetzt also für die Fans, also im Hinblick darauf, wie sich die Bundesliga entwickelt?
Also nur um das ganz klar zu sagen, ich bin da fest davon überzeugt, wir werden ein großartiges Jahr in der Bundesliga erleben. Das hat auch mit Hamburg und Köln zu tun. Die Stadien werden natürlich wieder komplett voll sein. Vor allen Dingen durch die Traditionsclubs. Also die Bundesliga ist schon nicht schlecht, weil wir gemeinhin ja immer sowas mit einem Abgesang verbinden. Ich sehe es ganz anders. Wir werden auch in der Champions League und auf den europäischen Plätzen da unseren Mann stehen. Deswegen, ich glaube, wir haben strukturell ein paar Themen, aber rein sportlich und von der Attraktivität her wird das ein sehr gutes Jahr.
Ja, Sie haben ja eben schon so ein paar Ansätze skizziert, die die Bundesliga versuchen kann und auch der europäische Fußball in Summe, um die Verhältnisse wieder ein bisschen gesünder wirken zu lassen. So, jetzt schauen wir auf das Tagesgeschäft von gestern. Lothar Matthäus war da in Augsburg. Markus Gaub und die Bayern taten sich zum Ende hin doch noch schwer.
Bayern gewinnt mit 3:2 hochverdient in Augsburg, auch wenn die Fuggerstädter ganz knapp am Punktgewinn dran sind. In der 28. Minute Goretzka, Kane und Serge Gnabry mit der 1:0-Führung für die Bayern, die drückend überlegen in der ersten Hälfte spielen und in der 4. Minute der Nachspielzeit von Halbzeit 1 das überfällige 2:0 erzielen. In der 2. Hälfte zunächst ein ähnliches Bild. 3 Minuten nach Wiederanpfiff. Olise durch Damen hindurch zum 0:3. Aber dann der Bruch. Die Bayern lassen einiges zu. 53. Minute. Saad mit Fellhauer und Christian Jakic mit dem 1:3. Und in der 76. wird schließlich richtig laut und spannend. Denn da ist Mert Kömür, der das 2:3 erzielt. Trotzdem, mehr ist nicht drin. Endstand in Augsburg 2:3.
Ja, Lothar, warum tun sich die Bayern so zum Ende hin?
Zum Ende, genau, zum Ende. 70 Minuten wieder Traumfußball gespielt. Dominant, viele Chancen, zu wenig Tore gemacht. Muss man ganz klar sagen, auch wenn 3 Auswärtstore eine Menge ist. Ja. Aber die haben noch 500-600% da liegen lassen. Und dann, durch die Wechsel ist auch ein bisschen Unruhe reingekommen. Und Augsburg mit diesem ersten Tor, was sie gemacht haben, nochmal das Stadion mitgenommen. Wagner hatte natürlich auch noch seinen Teil von der Trainerbank mit dazu beigetragen. Also tolle Stimmung gewesen. Und Bayern hat dann im Endeffekt wieder das Problem gehabt, was sie auch in Wiesbaden gezeigt haben. Sie wackeln dann. Sie sind dann nicht mehr so konsequent im Pressing. Sie sind hinten nicht gut organisiert. Hat man vor allem beim ersten Gegentor gesehen. Da lässt sich da und Upamecano aus dem Zentrum rausziehen. Dann fehlt natürlich der eine oder andere in der Mitte. Und somit kamen die Augsburg noch zu einigen Chancen, haben nicht aufgegeben, sind vom Publikum angetrieben worden. Aber dass Bayern München dann noch mal so zittern musste, gerade nach dem Spiel in Wiesbaden am Mittwoch, wo es ähnlich war, ist für mich eigentlich unverständlich.
Warst du eigentlich ein bisschen überrascht, dass Vincent Kompany dann doch mal wieder in einem engen Spiel auf die Jungen verzichtet hat? Das wird ihm ja gelegentlich zumindest mal vorgehalten.
Überrascht mich komplett. Also ich verstehe es nicht. Man hat ja gerade mit Karl jemanden, der jetzt in einigen Spielen, nicht nur in einem Freundschaftsspiel, sondern auch in wichtigen Spielen gezeigt hat, wenn er reinkommt, da passiert was. Da kommt mit seiner Geschwindigkeit, mit seiner Technik, auch mit seiner Torgefahr. Das ist schon ein Spieler, der meiner Meinung nach Bundesliga-Qualität hat. Er muss nicht jedes Spiel 90 Minuten spielen, aber er ist ein ganz großes Talent mit 70 Minuten und ich habe ihn gesehen, wie ich runtergegangen bin nach dem Spiel. Der war richtig sauer. Der war angefressen, dass er nicht reingekommen ist. Natürlich. Ja, normal kannst du sagen, okay, ich bin 17, aber der will spielen, der brennt. Und dann kommt wieder ein Spieler rein, der mehr Erfahrung hat, nämlich Guerrero im offensiven Mittelfeld. Das hat gegen Inter Mailand nicht geklappt beim Hinspiel, wo man ja dann Kompany vorgeworfen hat. Aber er versucht es immer mit diesen älteren Spielern, die dann auch wie Boué im Endeffekt nicht das gebracht haben, was man von ihnen erwartet, beziehungsweise was die Spieler, die ausgewechselt worden sind, gebracht haben.
Sage ich sofort was zu. Ich werfe was Aktuelles rein, weil wir über Stuttgart sprachen. Wir können an der Stelle sagen, dass wir in Recherchen sind und es erhärtet sich. Wir haben die ersten Rückmeldungen bekommen. Stuttgart ist jetzt kurz vor dem Transfer eines Südkoreaners für den Sturm. Heißt Yong Gyu-oh von Genk. Ist 24 Jahre jung und soll 27 Millionen Euro kosten. Also die Stuttgarter binnen 48 Stunden drei Transfers. Ein Name, den wir hierzulande dann auch so noch nicht gehört haben. Warten wir ab, hoffentlich schlägt er ein, hoffentlich klappt alles. Zu den Bayern, ich bin darüber nicht verwundert, weil wir immer die gleichen Themen haben. Die Bayern-Talente vom Campus spielen dann gegen Fröttmanning 3, dann gewinnt Bayern 14-1, einer schießt 5 Tore. Die Bayern halten sich dann das Thema 3 Wochen am Laufen bis zum Deadline-Day, dann startet die Saison, dann schießen sie 50 Tore bis zum Oktoberfest und dann kommt der harte Champions-League-Alltag. Ich glaube, Karl ist jemand, Berater ist Michael Ballack, der bringt ihm natürlich auch Ego bei. Der sagt ihm, wie das Bayern-Leben funktioniert. Es tut den Bayern richtig gut, so einen jetzt zu haben, der mit 17 Jahren, du hast gesagt, sagt, ich will spielen. Ich will nicht nur lernen, ich will in der Startelf stehen. Ich glaube, er wird seine Einsätze bekommen.
Aber für wen?
Ja, aber die Bayern, das finde ich zum Beispiel gut. Die Bayern hätten ja jetzt auch einen Flügelspieler für die rechte Seite holen können. Das haben sie nicht gemacht, weil sie bewusst sagen, auf rechts planen wir unter anderem auf Position 2 mit Lennart Kahl. Also man muss den Bayern auch mal Zeit geben. Und ich glaube schon, dass Lennart Kahl seine Einsätze bekommen wird und viele, viele überraschen wird. Da bin ich mir sehr sicher, weil an Lennart Kahls Entwicklung, glaube ich, werden die Bayern gut tun, wenn das alles so klappt.
Trotzdem fällt auf, dass Kompanie dann im 50-50-Fällen eher auf den erfahrenen Spieler setzt. Aus Trainersicht bis zu einem gewissen Punkt auch nachvollziehbar, wenn du einfach das Ergebnis einfahren willst. Auf der anderen Seite weiß Kompanie, dass da schon drauf geschaut wird.
Ja, aber er weiß natürlich auch, dass es mit erfahrenen Spielern, so vermutet er es, sonst würde er es ja nicht machen, dass er mehr Ruhe hat. Weil wenn dann ein Guerrero reinkommt oder ein Boy oder wer auch immer, dann ist die Erwartungshaltung von ihm ja ganz klar, wir schaukeln das Ding jetzt hier ganz locker nach Hause. Also
mit Boyer kam jetzt gestern nicht so viel Ruhe rein.
Nicht wirklich, aber dadurch, dass er immer eingewechselt wird, muss man ja auch klar sagen. Und er hat ja schon mehrfach jetzt nachgewiesen, dass es auf dem Niveau vielleicht ein bisschen zu schwer ist für ihn. Aber Kompanie mag die alten Spieler wahrscheinlich mehr und er hofft sich, dass die die Ruhe reinbringen.
Aber dann gibt es ja auch schon wieder unterschiedliche Meinungen beim FC Bayern, weil es gibt ja Leute beim FC Bayern, die sagen schon seit Jahren, wir müssen Spieler aus dem Campus einbauen in unsere Mannschaft. Wir wollen nicht nur Millionen ausgeben, sondern wir geben ja Millionen aus für den Campus, wollen aber davon auch profitieren. Und die U19, die U17, das ist ja bei Bayern München auch eine Mannschaft, die im nationalen Wettbewerb eigentlich immer so im Halbfinale steht. A-Jugend ist, glaube ich, U19 ist ausgeschieden im Halbfinale gegen Leverkusen, U17 ist ausgeschieden im Halbfinale bei Borussia Mönchengladbach, die später dann U17-Deutscher Meister geworden sind. Also das sind ja gute Spieler. Also muss ich diese Spieler irgendwann mitnehmen. Früher hat man auch einen Nährlinger mitgenommen, einen Hamann mitgenommen. Der Eberl durfte auch ab und zu mal bei uns mittrainieren, Herr Max. Aber Dieter Frey, das waren ja alles Eigengewächse. Ja, und ich glaube schon, wenn man so einen Campus hat, dann sollte man sich auch als Profi im Profibereich von diesem Campus bedienen.
Haben Sie auch früher so Diskussionen mit Trainern gehabt über die jungen, ältere, jetzt mit Dino Topmöller, habt ihr ja einen Coach, der versucht, Junge zu fördern, was ja wirtschaftlich auch dann Vorteile mit sich
hat. Ja, der Weg geht auch sportlich. Der Weg geht nur, wenn du eine komplett durchgängige Strategie hast und da darf es auch keine Debatten intern darüber geben, was du machst, sondern da musst du sehr klar sein, weil es ist natürlich so, wenn du einen Transfer, wie in einer anderen Situation als Bayern München, wenn du einen Transfer machst, musst du hinten wissen, wie es weitergeht und da brauchst du schon in der Pipeline einen jungen Spieler, dem du dann auch das Vertrauen gibst. Diese ganze Strategie funktioniert ja nur mit einem Trainer, der das will und der das mitgeht. Also wenn es da Richtungsdebatten gibt, dann wirst du nicht erfolgreich arbeiten können in einem Club.
Brown, Collins sind ja jetzt auch so junge Spieler. Ja. Jetzt muss man natürlich
und Bayern München gibt ja auch sehr viel Geld aus für diese jungen 16-, 17-jährigen Spieler. Da reden wir nicht mehr über 50 und 100.000, da reden wir auch über Millionen.
Also das heißt, du würdest Kompanie ermuntern zu sagen, bring so einen Karl.
Da bin ich der gleichen Meinung wie Uli Hoeneß.
Ja. Das halten wir mal fest.
Ja.
Na, das kommt nicht allzu oft vor.
Ja.
Aber ich würde als FC Bayern ganz anders denken. Wenn ich doch feststelle, dass ich seit Jahren in der Lage bin, einen Harry Kane zu kaufen, auf den Flügeln zu investieren oder irgendwann mal einen für die Mitte aus dem Hut zaubere. Und ich sehe, seit Jahren sind eigentlich meine Schwachstellen die Außenverteidigerposition. Nach Philipp Lahm ist ja eigentlich, gut, David Alaba, den zog es dann in die Mitte, aber auf den Außenverteidigerpositionen, das sind doch Positionen, wo ich mir immer denke, Mensch, da könntest du doch mal einfach so einen vom Campus reinwerfen. Und wenn ich feststelle, dass da eine Vakanz ist, warum investiere ich dann nicht in die Ausbildung am Campus auf diese Positionen hin, mit der Hoffnung, dass da mal einer rauskommt. Und da muss man aber auch fairerweise sagen, bei Eintracht Frankfurt, ihr werdet viel gefeiert, aber es ist natürlich jetzt auch nicht so, dass bei euch in der Startelf fünf Eigengewächse stehen. Ihr ruft dann in Nürnberg an, macht einen Doppelschlag, holt den Brown in den Usun und in Nürnberg holen sie rum, weil sie die 15 Jahre ausgebildet haben und ihr zahlt...
Oder in Dortmund. Das ist ja also. Ja.
Ne,
also
aber sie spielen dann oder bekommen ihre
Spielanteile. Genau, sie spielen und sie kommen mit einer Vision. Und Usun war ja auch sehr ambitioniert im ersten Jahr. Er hat gesagt, hey, ihr habt mich doch geholt, ich spiele nicht. Und Grösche, Topmöller, habt ja alle gesagt, bewahre die Ruhe, entwickle dich. Geh auch noch mal vielleicht an deinen Körper ran. Der hat ja eine ganz andere Physis entwickelt. Und vielleicht muss ein Lennart Kahl sich einen, nicht einen Jamal Musiala als Vorbild nehmen, sondern vielleicht einen Can Usun.
Lothar, Max Eberl hat sich gestern sinngemäß so eingelassen, dass der Kader jetzt eben es nicht also so aufgebaut und strukturiert sei, dass man da auch an Grenzen gerate. Ja, weil, ist nicht auch an seine eigene Adresse in gewisser Form gerichtet, jetzt hören es hin oder her?
Seine eigene Adresse, ihm sind natürlich die Hände gebunden, wenn er Ansagen bekommt vom DGC oder von Dresden. Also er kann vielleicht nicht so, wie er gerne möchte.
Also da würdest du ihn in Schutz nehmen?
Ich nehme ihn in Schutz. Ich glaube, er hat einige Spieler verkauft, gut verkauft, meiner Meinung nach. Vor allem die Gehaltsliste ist ein bisschen weniger geworden. Ich glaube, 50 Millionen hat er jetzt eingespart an Gehältern, die eben in den letzten Jahren bezahlt worden sind. Ja, ich würde jetzt nicht über den Finger auf Max Eberl zeigen, sondern auf das Gesamtgebilde. Es hat einiges nicht funktioniert. Man hat ja gesagt, Würz wollte man haben, man wollte Woldemade haben. Das waren ja alles Wunschspieler. Ja, und keiner ist gekommen, weil es im Endeffekt dann doch irgendwie nicht gelangt hat.
Was mich so wundert, ist, dass so vieles an die Medien kommt. Also Nico Williams war noch ein Thema von Bilbao und von der Trainerfrage mal ganz abgesehen. Ich frage mich immer, wer hat ein Interesse daran, dass das so unruhig ist? Es muss ja jemand aus dem engsten Kreis sein, der immer wieder dann auch so die Arbeit von Max Eberl einfach erschweren möchte. Die Frage stelle ich mir. Wer könnte daran Interesse haben und warum machen die das? Weil durch die Aussagen, wir können nur noch leihen oder wir machen dies oder jenes oder der Trainer hat abgesagt und so weiter, erschwere ich ja den handelnden Personen, den Akt, das Tagesgeschäft. Und es trägt auch nicht dazu bei, dass es ein gutes Außenbild gibt. Ein einheitliches Außenbild, wie ich das bei Frankfurt jetzt aktuell sehe. Oder
aber spannend ist es oder natürlich, im letzten wenn man das Jahr bei Leverkusen in natürlich, Sicht betrachtet.
Ist ja ganz klar, davon leben ja auch wir alle von diesem Spektakel. Und Bayern ist da sicherlich noch mal ganz weit vorne. Aber für den deutschen Fußball allgemein ist es, glaube ich, nicht so gut, dass wir das so erleben.
Ich finde es gut, dass Maulwürfe unter Artenschutz stehen. Das ist ganz wichtig. Es muss auch weiterhin so bleiben. Aber jetzt sind wir ehrlich, bei Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt, weil du jetzt hier sitzt, kommt ja auch, macht ja auch keinen Transfer im Verborgenen. Aber sie machen es mit einer anderen Strategie. Denn vielleicht ist ja Eintracht Frankfurt in der Lage, die Medien ganz anders zu nutzen, als es andere Vereine machen. Und am Ende kommen sie trotzdem zum Erfolg.
Es ist ein öffentliches Geschäft, dadurch kommen immer Sachen raus, sind immer viele Leute, die Bescheid wissen. Mal ist es Zufall, mal ist es gewollt. Also nach meiner Erfahrung ist es einfach ein bunter Mix. Und wir machen auch gleich bunt und lustig weiter. Dann sprechen wir, wobei es inhaltlich gar nicht so lustig ist, über Bayer Leverkusen. Denn dort scheint der Trainer Ten Hag schon nach kürzester Amtszeit zu wackeln. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und schauen kurz auf das Spiel gestern in Bremen. Werder lag dort zurück, schaffte es aber gegen taumelnde Leverkusener Martin Groß doch noch ein Remis zu holen.
Werder-Wahnsinn in Bremen beim 3:3 gegen Bayer Leverkusen. Leverkusen in Blau geht früh in Führung auf Zuspiel von Teller. Patrick Schick nach 5 Minuten mit seinem ersten Saisontor. So geht's weiter. Leverkusen eiskalt. Zweite Chance, zweites Tor, 35. Minute. Malik Thirman mit seinem ersten Bundesligator zum 0:2. Dann Foul am Mbangula, 41. Minute, Schmied sicher nur noch 1:2. Schock für Werder, dann im Durchgang 2, gelb-rot für Niklas Stark nach einem Foul an Kofane. 11 Meter und wieder Schick, zweiter Treffer an diesem Nachmittag, 1:3. Alles klar für Leverkusen? Nein, denn mit einem Mann weniger kommt Werder zurück auf Zuspiel. Top kommt Schmidt. 5 Minuten im Spiel, Neuzugang von Leeds zu seinem Tor 2:3. Und 90. plus 4, dann der komplette Wahnsinn. Koulibaly, 18 Jahre, mit seinem ersten Bundesligator zum 3:3.
für Horst Steffen und Werder Bremen, diesen Punkt noch geholt zu haben. 3:3 gewonnen, wenn man das einmal salopp und flapsig formuliert. Und in Leverkusen war die Stimmung nicht so gut. Und auch Erik ten Hag, der immer noch Neutrainer, äußerte sich oder war angefasst gestern.
Da war es sehr deutlich. Da war voran gesagt, wer nimmt, wer da auf dem Zettel steht, so wer Nummer 1, 2 und 3 ist. Und das meine ich so, das haben wir so ein Beispiel, da muss klar sein, wer da nimmt, was das Prozess ist. Und das haben die ja nur nicht ausgeführt. Und ja, das geht nicht. Das werden wir auch, das habe ich schon angesprochen, weil die Spiele, die sind jetzt alle weg natürlich. Aber ja, das geht nicht in einer Mannschaft, das muss Klarheit geben und das ist unakzeptabel.
Hey football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.
Da ging es um die Wahl des Elfmeterschützen. Da gab es im Prinzip einen Streit auf offener Bühne. Das sieht natürlich nicht so gut aus. Und Gregor, wie sehen die Fans, die Userinnen und User im Moment den Trainer, den Nachfolger von Xabi Alonso?
Ja, ist natürlich klar, dass er da riesengroße Fußstapfen zu füllen hat und dazu natürlich die undankbarste Aufgabe schlechthin hat, Umbruch XXL irgendwie auf die Beine zu stellen, haben wir schon eben dann auch mit Florian Plettenberg darüber gesprochen. Eine ganze Achse ist weggebrochen, mehrere Achsen sind eigentlich weggebrochen, ehrlicherweise. Und ganz viel Erfahrung aus der Double-Saison geholt worden sind, bis auf die Keeper-Position, aber alles Youngsters. Spieler, die irgendwo zwischen 18, 19 und 23 Jahre im Alter von Malik Tillmann zum Beispiel sind. Das ist natürlich ein schwieriges Gesamtgefüge, deswegen sind viele eigentlich gerade ein bisschen unverständlich unterwegs auf Social Media, bei uns zum Beispiel auf dem Instagram-Account von Sky Sport und sagen, naja, also das ist halt auch alles noch sehr jung und sehr frisch. Wir haben Bremen-Bilder zum Beispiel, der hier gepostet hat, 2. Spieltag, fast komplett neue Teams auf beiden Seiten, auch bei den Bremern. 3-3, Horst Steffen wird dafür gefeiert, Ten Hag wird angezählt. Natürlich sind es auch andere Ansprüche, die man an der Weser hat oder eben dann auch unserem Bayerkreuz. Auch 190.2 schreibt, komplette Achse samt Trainer weg. Was erwarten die, dass der Trainer nach ein paar Wochen wundervoll bringt? Und Headhunter nämlich vielleicht noch, Headhunter 75, der auch gesagt hat, Leverkusen war nur mit den Abgängen und Alonso eben sehr stark. Ein One-Hit-Wonder, was sie möglicherweise dann auch sind. Der Ten Hag ist kein guter Trainer, der in Leverkusen oben mitspielen wird. Nur mal kurz in Ajax eine Glanzphase gehabt, aber sonst nicht überzeugen können. Punkt 1, ist es der richtige Trainer? Punkt 2, Ligaziel realistisch neu definieren. Sicherlich Worte, die man in Leverkusen bei Simon Rolfe, Fernando Caru nicht gerne hört. Da will man sicherlich genau da wieder anknüpfen, wo man in der Vorsaison als Vizemeister eingelaufen
ist. Naja, Saisonziel neu definieren ist so eine Sache. Die haben ja auch Geld in die Hand genommen. So ist es ja jetzt nun auch nicht. Und nach dem, was ich mir heute nochmal absagen lassen aus Leverkusen, ist es tatsächlich nicht oder ist es tatsächlich so, dass Ten Hag, sagen wir mal, so gewaltiger Gegenwind schon aus dem Club entgegenbläst. Also ein Insider hat mir gesagt, bei Ten Hag sei es so, wenn man ihn um A bittet, wird er definitiv B machen. Ich kann es nicht beurteilen, aber das ist das, was man hört.
Das muss ich wissen, wenn ich ihn verpflichte. Insofern glaube ich übrigens, Trainerscouting auch ein Punkt, der verbessert werden kann bei dem einen oder anderen Verein, wenngleich Erik Ten Hag gescoutet wurde. Wir haben auch recherchiert, um es zusammenzufassen in Kürze, nach unseren Informationen wird es jetzt bis morgen Ende Deadline Day 20 Uhr keine Trennung geben. Danach folgt eine Analyse, nochmal neue Gespräche. Da wird sich auch Ten Hag nochmal erklären dürfen. Dann wird sich Leverkusen nochmal erklären. Man muss wissen, Ten Hag ist ein Simon Rolfes Trainer. Simon Rolfes wollte Ten Hag unbedingt. Wenn das schief geht, ist es durchaus möglich, dass Ten Hag in der kommenden Woche entlassen wird bei Bayern 0 für Leverkusen. Leverkusen dann sagt, es tut uns leid, wir haben uns vertan, haben uns getäuscht. Aber sie jetzt die Reißleine ziehen, weil sie sind in einer Champions League Tabelle unterwegs, die ist machbar. Sie müssen in der Champions League weiterkommen. Bei den Gegnern, wo im Grunde nur Manchester City als großes Team wartet. Dennoch, ich wünsche mir für die Bundesliga, dass er bleibt. Ich glaube, Ten Hag ist eine Attraktion.
Abschließend.
Warum? Weil er ein Typ ist. Nur, die Leverkusen haben das gleiche Problem
wie
die.
Aber das langt doch nicht.
Wenn ich dieses Interview sehe oder die Pressekonferenz sehe,
keine
in
Frage.
Welcher Hektik, in welcher Art er über die Situation gesprochen hat, ich wusste gar nicht, um was es geht. Also ich habe es gar nicht richtig verstanden.
Ging dann um die Elfmetersituation.
Ja, kann ich ja dann noch mal. Dann ist das nicht souverän. Ja. Da muss ich mich als Trainer hinsetzen und sagen, dass mit einem Satz muss ich das beenden oder gar nicht erst zulassen. Also, dass da auch die Aussagen von Andrich, die ich in der Zeitung gelesen habe, die ja für mich alle nachvollziehbar sind, die aber so früh zu so einem Zeitpunkt nach zwei Spieltagen gemacht werden von dem Kapitän, kann man sich wirklich die Frage stellen, ob das überhaupt noch irgendwie zusammenpasst.
Verblüfft Sie das auf eine gewisse Art und Weise, wenn der deutsche Meister 2024 jetzt offensichtlich oder möglicherweise so daneben liegt und so schnell gegebenenfalls reagiert?
Verblüfft mich. Man merkt schon, glaube ich, dass Bayer Leverkusen noch nie in so einer Situation war, dass es solche massiven Umbrüche gibt. Wir haben tatsächlich vielleicht auch ein bisschen mehr Erfahrung mit Kaderwechseln in den letzten 3-4 Jahren gehabt, auch im größeren Stil. Du musst dir Zeit nehmen für diesen Wandel. Die Vorstellung, dass alle Rädchen sofort ineinander greifen, die darfst du nicht haben, da musst du Geduld mitbringen. Und das gilt für das Trainerteam genauso wie für neue Spieler, die du geholt hast. Inwiefern es da aber intern noch andere Spannungen oder Verstimmungen gibt, entzieht sich meiner Kenntnis. Das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn es nur um die sportliche Anpassung geht, dann musst du dem Trainerteam und der Mannschaft Zeit dafür geben.
Wie betrachten Sie so etwas in solchen Fällen? Überlegen Sie, also anders formuliert, hätten Sie durchaus Verständnis, wenn man so schnell reagiert, wenn man einfach sagt, wir haben selbst nach so kurzer Zeit keine Fantasie mehr, dass das klappen kann?
Wenn die Überzeugung bei allen in der Form da ist, dann ist es besser, du hast ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Das sind Themen, glaube ich, da brauchst du auch eine gewisse Kraft und Mut. Jetzt kenne ich natürlich Fernando Caro gut, schätze ihn auch. Ich weiß, dass der auch schnell entscheiden kann und Dinge hart durchziehen kann, wenn er es muss. Aber wie gesagt, ich glaube, man muss sich stärker mit der Frage befassen, was für einen tiefen Wandel oder eine Veränderung haben wir eigentlich. Ich würde da eher zu Geduld neigen. Aber das ist
anders. Lothar, wie wirkt das auf dich?
Ich würde jetzt erst mal sagen, ich war überrascht, dass sie ihn geholt haben. Ich habe eigentlich mit Fabregas gerechnet, von Como. Der hat es aber schwierig gehabt, wegzukommen. Diesen spanischen Stil beizubehalten, das wäre für mich der Wunschtrainer gewesen für Leverkusen. Wir wollen über Trainer reden. Nein, rede ich jetzt nicht. Man hat gestern in Überzahl ein 3-1 aus der Hand gegeben. Da brauche ich keinen Trainer mehr. Diese Erfahrung, diese Qualität, die war ganz sicher in Leverkusen auf dem Platz gestanden. Das ist ja keine Dorfmannschaft. Ja, das ist ja keine Dorfmannschaft. Das sind ja Spieler, die viel Erfahrung mitbringen oder Spieler, die großes Talent haben und für viel Geld geholt worden sind. Und dann, wenn ich 3-1 führe, dann brauche ich keinen Trainer mehr auf der Bank. Das regle ich auf dem Platz.
Was ich eben sagen wollte, Ten Hag ist es gewohnt, Manager zu sein. Er kommt aus der Premier League. Manager zu sein bedeutet, dieser Trainer möchte mitsprechen. Dieser Trainer schlägt jeden Tag Holländer vor, Spieler aus der Premier League. Das macht die irre in Leverkusen. Ein Beispiel, Loic Badé war wochenlang kein Thema. Der Franzose, der jetzt aus Sevilla kam. Dann hat der Ten Hag gesagt, ich will jetzt doch Dreierkette spielen. Die sind in die Planung rein, in die neue Saison, mit einer Viererkettenplanung. Dann hat er gesagt, nee, jetzt machen wir doch Dreierkette, holt mir bitte den Badé. Dann kam Badé, jetzt spielen die wieder mit Viererkette. Also, aber auch, so einen Umbruch hat es noch nie gegeben. Passt der Kader zu Ten Hag? Weiß ich nicht. Aber
warum hat man dann ihn gescoutet? Die Frage muss ja kommen, warum hat man ihn gescoutet, wenn man nicht weiß, was er will?
Das kann ich dir nicht beantworten. Du hast, glaube ich, eine entscheidende Antwort schon gegeben. Sie wollten Cesc Fabregas, das war der absolute Wunschtrainer, der Wunschkandidat Nummer 1, übrigens auch bei RB Leipzig. Ja, jetzt haben sie den Salat, aber ich bin gespannt, wie es ausgeht. Ich glaube nicht an ein Happy End. Ja,
wir werden das nach der Länderspielpause wissen. Im Moment ist alles vorstellbar. Ich glaube, darauf kann ich mich jetzt mal zurückziehen. Es gibt Neuigkeiten, Pokalauslosung. Gregor. Gegen wen spielt die Eintracht? Wissen Sie es schon?
Nee. Ich habe kein Handy dabei.
Dann mal los.
Seid ihr bei Pokal gerade angekommen schon? Das Ganze läuft noch, Freunde. Aber ich kann euch zumindest schon mal sagen, was bisher passiert ist.
Eintracht Frankfurt.
Frankfurt spielt gegen Dortmund. Das auf jeden Fall ist schon mal ein richtig dickes Ding. Und wir haben
zu Hause?
Sind wir zu Hause? Und wir haben Cottbus gegen RB Leipzig.
Wo ist das Spiel Frankfurt gegen Dortmund?
In Frankfurt wird es sein. Ach, im Deutschen Bank.
Ist alles gut. Sicheres Weiterkommen.
Gegen Borussia Dortmund, die übrigens kurz vor Schluss auch auf Kurs sind heute in der Bundesliga. Gerassiert nochmal getroffen, dazu nachher mal bei den Highlights XXL. Aber Frankfurt gegen Dortmund ist schon mal, glaube ich, mit das Spiel in der nächsten Pokal.
Ganz kurz, ehe wir jetzt alle Spiele durchgehen, sind die Bayern schon gelost?
Bei mir noch nicht, nee.
Nee, okay, alles klar. Nee, bei mir auch noch nicht. Ich habe auch kein Handy mit. Ich bekomme das immer nur aufs Ohr gesagt. Also Frankfurt-Dortmund, das klingt nach dem Spiel der zweiten Runde.
Ja, wunderbar. Also ich habe vorhin zu Lothar gesagt, bei dem Glück, das wir in Monaco hatten mit den Champions League-Gegnern, hätte ich eigentlich darauf getippt, dass wir die Bayern in der zweiten Runde bekommen.
Und in der Allianz Arena dazu?
Genau, und in die Allianz Arena müssen. So. Jetzt ist es Dortmund zu Hause, das ist etwas angenehmer, aber dass wir einen Knaller losbekommen, habe ich irgendwie gefühlt.
Und wie taxieren Sie die Chancen?
Ach, das ist ein 50-50-Spiel, weil es Pokal ist. Ich bin froh, dass wir zu Hause spielen. Wir haben gegen die Dortmunder eine gute Bilanz in den letzten Jahren. Also das wird sicherlich ein Knaller.
Ja, kann man so sagen, ne, Lothar?
Ja, das ist schon ein Knaller. Ja, Niko Kovac zurück nach Frankfurt, dann zwei Champions-League-Teilnehmer. Also was will der Pokal in der zweiten Runde mehr? Mehr geht fast nicht.
Ist doch schön, allem, ne, wenn Niko wieder
mehr
kommt.
Geht nicht, wenn ja. Bayern München nicht dabei ist.
Ja. Bayern München?
Ja.
Nicht gegen? Dabei?
Ja, nicht dabei in dem Spiel.
Ach so, ich habe jetzt gerade überlegt, ist mir irgendwas entgangen in der ersten Runde? Nein, alles klar. Nee, aber Niko zurück nach Frankfurt, das ist natürlich auch ein Thema. Und Thema sind natürlich, Yannick, die XXL-Highlights, ohne dass wir zu viel verraten wollen. Aber es ist ja schon das eine oder andere passiert.
Wie viel darf ich sagen, Patrick?
Auf keinen Fall das Ergebnis.
Auf keinen Fall das Ergebnis. Dann sage ich, wir haben auf jeden Fall Tore. Wir haben auch ein paar schrittige Entscheidungen. Letzte Duell von Dortmund übrigens gegen Union Berlin, Viererpack Gerassi. Also das war so sein Lieblingsgegner in der Vergangenheit. Mal gucken, wie es heute gelaufen ist. XXL, Highlights dann gleich, 19:30 bei uns. Und ich habe das Handy in der Hand, Patrick, weil ich natürlich hier gerne dir sagen wollen würde, gegen wen die Bayern spielen. Bisher noch nicht ausgelost. Also
gut, dann gib schnell zu mir.
Ja, ich stell rüber.
Komm, viel Spaß ich direkt bei den rüber. XXL Highlights, aber jetzt hat Florian noch eine Info.
Jetzt passiert das Beste, was dem Deadline Day passieren kann, denn Nicolas Jackson bleibt in München, schläft nochmal im Hotel mit seinem Berater Ali Barat und wir haben morgen am Deadline Day den ultimativen Nicolas Jackson Poker und die Bayern haben ein Angebot abgegeben für Ademola Lookman an Atalanta Bergamo, Laie mit Kaufoption. Soll erstmal abgelehnt worden sein, aber wir haben bestätigt, dass es dieses Angebot gibt. Nichts Geileres.
Also wir fahren zweigleisig.
Sie wollen nicht beides, sondern falls Jackson nicht klappen sollte, wäre dann Lookman.
An dem aber auch Galatasaray und Tottenham dran ist. Oder ja, vielleicht.
Die Eintracht.
Wir werden das mal sehen. Genau. Oder ihr holt Randall Kolo Muani nie zurück per Laie.
Ist das vorstellbar?
Nö, schmeiße ich jetzt einfach mal einen Raum. Oder Jadon Sancho.
Du hast eine wahnsinnige Fantasie.
Ihr werdet morgen eine Überraschung haben. Davon wette ich jetzt 10 Euro drauf.
Mein Gott.
Also wenn wir das alles aber er muss schmunzeln, er hat keinen dementiert.
Nein.
Weil es völlig überflüssig wäre, bei dir irgendwas zu dementieren.
Wir gehen jetzt in allerbester Stimmung auseinander und lassen das jetzt einfach mal genau so stehen auf uns wirken. Also wenn man so hört, die ganzen Clubs, die Summen und so weiter, also das wird irgendwann als eigenes Fach an der Uni angeboten. Also spannend. Wird morgen spannend. Deadline Day. Gleich die XXL-Highlights. Unter anderem Borussia Dortmund, Union Berlin. Danach haben wir ja dann auch noch das Spiel um 19.30 Uhr mit den Kölnern. Also all das bei Sky und morgen, wie gesagt, Deadline Day. Danke bis hierher für Ihr Interesse. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.